Podcast-Folge 79 mit einem Kampfsportler, der in Deutschland aufgewachsen ist und sein Zuhause in Wien gefunden hat. Sein Kickboxing-Rekord ist 9-4-1 und sein MMA-Rekord ist 2 Siege und keine Niederlage. Schon mal zur Vorwarnung, das wird eine eher philosophische Folge. Viel Spaß und herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast Hermann Lorenz Hoth.
Grüß dich.
Ich habe gerade davor Scherze gemacht über deinen Namen.
Ja.
Ich habe mich eh gefragt, wie sagen deine besten Freunde zu dir?
Ja, eigentlich heiße ich ja Lorenz Hermann Hoth.
Ah, wieso steht das dann überall verkehrt da?
Ja, das kommt jetzt als Geschichte. Jetzt, wo ich nach Österreich gekommen bin, habe ich gedacht, ich werde jetzt meinen Namen, oder nicht gedacht, ich habe das einfach mehr gefühlt. Ich wollte einfach Hermann als Namen haben. Ich war mit Lorenz eh nie so zufrieden.
Wirklich?
Ja, irgendwie habe ich keine Verbindung zu diesem Namen. Ich fühle das einfach nicht.
Ja.
Ist einfach nicht meins. Und dann habe ich gesagt, jetzt wo du nach Österreich kommst, ist das natürlich bescheuert, wenn du das in Deutschland einfach so änderst, deinen Freund zu sagen, so nee, du wirst mich jetzt mit Hermann anreden oder so. Das ist doch viel zu umständlich und viel zu künstlich. Aber wenn ich jetzt hier so nach Österreich komme, kann ich mich einfach nur noch mit Hermann vorstellen. Und so würde sich naturgemäß einbürgern, dass ich halt nur noch mit Hermann angesprochen werde.
Okay.
Ja, und es war auch einfach so ein Cut. So, ich bin jetzt nach Österreich gekommen, ich habe jetzt ein neues Leben. Ich habe jetzt auch einen neuen Namen sozusagen, der vorher nicht so benutzt wurde. Die meisten zum Beispiel in Deutschland wussten ja, dass ich Hermann als Namen habe.
Okay.
Ja.
Also dort haben alle Lorenz zu dir gesagt, Lorenz.
Lorenz. Lorenz haben ganz viele gesagt. Das war auch ein Grund, warum ich ihn geändert habe. Das war ganz oft Lorenz und mein Klassiker war auch Vincent. Vincent kam regelmäßig vor, obwohl der gar nichts mit meinem Namen zu tun hat. Aber auf Veranstaltungen war es dann entweder Lorenz oder irgendjemand sagt Vincent zu mir. Ich weiß auch nicht, was der Name da zu suchen hat.
Ah, das ist arg. Vor allem, das steht nirgends. Also, wie kommt man auf Vincent?
Keine Ahnung.
Ah, spannend, spannend. Okay. Aber du hast mir gerade davor erzählt, dass das gar nicht so beliebt ist in Österreich, Hermann oder Hermann Hoth.
Ja, das Problem ist nämlich, wenn man kämpft und manche Leute machen sich da Sorgen drum, wenn man den Namen googelt, dass man dann einen Offizier aus dem
findet.
Generaloberst aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sogar,
ja,
der auch Hermann Hoth heißt, mit dem ich aber nicht verwandt bin.
Das wäre nicht meine nächste Frage gewesen.
Er kommt aber sogar aus meiner Nähe tatsächlich.
Wirklich?
Ja, ist gar nicht so weit. Goslar ist er, glaube ich, geboren.
Der ist in Neuruppin geboren.
Ach so, ich dachte, Goslar hatte ich gelesen.
In Goslar ist er gestorben.
Ach so. Ja, dann bin ich sauber. Da kann mir ja keiner mehr was.
Dieser Generaloberst, der hat da 15 Jahre Haft gekriegt wegen Kriegsverbrechen. Damals bei den Weimarer Prozesse und alles. Ja, arg.
Ja, also keine Todesstrafe, also kann es nicht ganz so schlimm gewesen sein.
Das heißt, okay, du bist nicht mit ihm verwandt.
Nein.
Wo kommst du dann her, wenn du meinst, der wäre in der Nähe gewesen, wo er gestorben ist, also in Goslar?
Ich bin geboren in Salzgitter.
Was?
In Salzgitter.
Salzgitter?
Ja.
So wie Salzgitter?
Ja,
wow,
Salzgitter.
Wow, vier Nomen.
Ich weiß nicht, wie das auf Österreicher wirkt. In Deutschland ist das sogar relativ bekannt, aber einzig allein aus dem Grunde, dass es eine sehr asoziale Gegend ist. Also man sagt meistens Salzghetto dazu in Deutschland, darunter ist es bekannt.
Salzghetto, cool, das klingt schon cooler.
Ja, also wenn man da groß wird, das ist schon angenehm, wirklich. Ja. Also man hat eine schöne Umgebung, ist eine ästhetische Stadt, die Leute sind sehr glücklich.
Ja.
Ist ansehnlich dort.
Okay, also so richtig idyllisch, so ein bisschen landmäßig.
Es ist halt alles irgendwelche, wie soll man das bezeichnen? Es sind Reihenhäuser, die unfassbar hässlich sind und halt alles abgefuckte Leute eigentlich. Also wir haben richtig viele Junkies, wir haben richtig viele Kriminelle dort. Das ist einfach wirklich nicht schön zu wohnen dort.
Also du verstehst, dass du weggegangen bist sozusagen.
Ja, ja, also ich musste da weg. Gut, wir sind dann von Salzgitter nach Hildesheim gezogen, nähe Hannover. Mhm. Kleine Verbesserung. Hannover ist auch nicht so toll jetzt. Ich bin ja nicht umsonst direkt nach Wien gezogen, also sehr weit weg. Und
dort bist du mit der Familie hingezogen?
Ja.
Wer ist alles in deiner Familie? Große Familie? Kleine Familie?
Gar nicht mal so eine große Familie. Zerrüttelte Familie, kann man sagen.
Durch was?
Ja, so die typischen deutschen Familienverhältnisse. Ne? Man kann nicht miteinander am Tisch sitzen, weil man sich die Köpfe einschlägt.
Wirklich?
Ja, ja. Also von meiner Oma-Seite aus, da ist alles super. Also Oma-Seite, Mutterseits.
Mhm.
Da große Familie, viele Cousins, man kann an einem Tisch sitzen, alles top.
Ist bei mir auch so. Für Mamas Seite super.
Ja, super friedlich, harmonisch. Ja, auch so richtig ländlich gelegen, die anderen, die Salzgitter geblieben sind.
Ja.
Da ist das eher alles sehr zerrüttelt. Also Oma, neuen Mann.
Okay.
Opa, neue Frau. Beide Parteien können nicht miteinander am Tisch sitzen. Wenn ich Weihnachten feiere, gehe ich zu 3, 4 verschiedenen Parteien. Mhm. Nacheinander wie so ein Staffellauf. Also sehr merkwürdig, aber man gewöhnt sich dran.
Habt ihr irgendwelche Orgen-Weihnachtstraditionen? Ich liebe Weihnachten, das ist jetzt abig für die, dass wir da gerade drüber sprechen.
Eine ganz klassische Weihnachtstradition, das muss meine Oma immer durchprügeln, von Mutterseits.
Ja.
Die ganz traditionelle, da muss immer gesungen werden. Da gibt es die klassische Suppe, die ist super gut.
Aber was für Suppe?
Das ist eine Hochzeitssuppe. Die macht sie so gut.
Ich habe keine Ahnung, was eine Hochzeitssuppe ist.
Ach so, ihr kennt das nicht?
Nein.
Ah, schade. das ist, kennst du Eierstich?
Na.
Meine Güte. Jetzt wird es schwer zu erklären. Also ich weiß nicht, wie man das herstellt. Das ist so...
Was ist alles drin?
Eierstich ist, glaube ich... Das sieht aus wie Rührei, aber ja, in einen Würfel geschnitten, kann man sagen. Das kommt in die Suppe rein mit Klößen zum Beispiel und dann noch Spargel und all so etwas.
Wirklich?
Ja, ja. Die schmeckt super gut.
Krass.
Die ist wirklich toll.
Echt gut. Bei uns gibt es immer Sauerkraut und Würstel.
Das wird zu plump. Jedenfalls zu meiner Oma. Dann macht sie nicht mit. Also die hat auch immer den ganzen Keller total eingekocht mit Essen. Also da kannst du lange überleben.
Ja. Schenkt sie jeder jeden ein bisschen was oder gibt es ja auch so Wichtelgeschenke? Also ihr wählt es irgendwann einmal im Frühjahr.
Nee, wir wichteln da nicht. Also wir treffen uns einfach zusammen, weil das halt so eine große Familie ist. Das würde ja ein riesiges Chaos geben da.
Ja.
Und jetzt sind schon wieder 2 neue Kinder dazugekommen. Aber ist toll, ja. Also ist cool. Auch so eine große Tafel, kann man sagen, wo wir dann sitzen. Schon schön.
Voll, ihr liebt Weihnachten. Das heißt, es geht wieder heim nach Deutschland.
Ich denke ja. Also ich weiß es tatsächlich dieses Jahr nicht, ob ich es schaffe.
Ja.
Weil ich habe wegen dem Thailand-Ausflug schon gut viel Urlaub rausgehauen. Ne? 5 Wochen Urlaub genommen und ich war schon im Urlaub dieses Jahr. Ich muss mal gucken, ob ich das organisiert bekomme.
Sollte sie schon ausgehen, oder?
Also mein Chef ist auch super flexibel, sage ich ihm. Er soll meine Schicht so packen, dass ich eine Woche frei habe. Das geht auch manchmal. Easy.
Ja. Du, in einem Post hast du auf Instagram mal geschrieben, dass es ein Privileg ist, im Leben der zu werden, der man wirklich ist. Hast du aus deiner Sicht schon das Gefühl, dass du da bist, wo du wirklich sein willst oder dass du der bist, der du sein möchtest oder sein könntest?
Ich bin noch auf jeden Fall nicht der ich sein könnte.
Ja.
Da ist noch eine Menge zu tun, aber ich bin schon auf einem Weg, wo ich sage, die Grundstruktur ist wirklich gelegt. Also da an meinem Charakter wird sich nicht mehr viel ändern. Das weiß ich. Und ich habe viele Höhen und Tiefen, also ich habe viele Veränderungen durchgemacht. Ich war in meiner Jugendzeit ein ganz anderer Mensch.
Wirklich?
Ja, ein total zynischer, unfassbar, mit Hass beladener Jugendlicher. Einfach, das war, ja, wie soll man das beschreiben? Das war schon so die Mentalität, die man bei einem Sam Harris zum Beispiel, den Columbine-Massaker-Attentätern da lesen würde. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, jemanden umzubringen, aber das war einfach ein Hass auf die Welt und wie unfair alles ist und wie man das halt als Jugendlicher vielleicht manch einer kennt, der sich dann denkt, eigentlich ist die Welt doch richtig abgefuckt. Die ist einfach nur richtig abgefuckt. Guck dir doch mal um, was es alles für Probleme gibt. Guck dir doch mal um, wie abgefuckt die Menschen sind. Und das Umfeld, wo ich groß geworden bin und wo ich gelebt habe, trägt da nichts zu bei. Wenn du ständig irgendwelche Junkies, irgendwelche Freunde siehst, die ganze Zeit immer nur Drogen ballern, um irgendwie ein bisschen Dopaminausstoß zu haben, um wenigstens ein bisschen Spaß zu haben und die Leute dann teilweise richtig zugrunde gehen daran. Das ist nicht schön. Das ist so, du versuchst dich da auch irgendwie so von zu distanzieren und dann fängst du an, entweder du strebst vielleicht schon zu etwas hin, aber manch einer entwickelt halt vielleicht einen Hass dagegen, einfach diese Abneigung, sich abzugrenzen, Distanz aufzubauen. Und so war das für mich einfach. Ich wollte aber mit Menschen nicht viel zu tun haben. Ich bin auch durch meine Sozialisierung relativ starker Einzelgänger gewesen.
Okay.
Ja, und dann hat mich das da so reingetrieben in ein echt hasserfülltes Leben. Was auch gleichzeitig meine Motivation immer war, zum Training zu gehen, weil irgendwo muss er ja hin. Also es hat auch seinen Platz, das zu haben. Man muss es halt nur richtig nutzen. Man darf halt nicht... Die Kombination aus Hass und falschen Motiven führt halt zu einer ganz großen Problematik, aber dieses Gefühl, dass man einfach unfassbar unzufrieden ist mit der Welt, mit seinem Leben und einfach den ganzen Umständen, so wie du vielleicht ein bisschen reingeraten bist, das ist halt nicht toll. Damit musst du das kennt vielleicht der eine oder andere. Mhm. Und dann braucht man einen Weg, den man geht, wo man diese Energie ein bisschen hinleiten kann. Und dann hat die auch ihren Platz.
Aber hast du nicht eine Person im Leben gehabt, die vielleicht, was sind deine Mama, die gesagt hat, hey, okay, so kannst du nicht weitergehen, hey, was ist wirklich, warum?
Nee, das hatte ich dann nicht mehr, weil als das schon losging, ist meine Mutter gestorben. Also,
oh, das ist
nachdem meine Mutter starb, das führt halt nur noch umso mehr auf diesen Berg an und Unzufriedenheit und Problemen. Kommt dann noch die Mutter, die verstorben ist, der Vater, der nicht da ist. Und dann stehst du da und du hast dann halt ich habe einen riesen Konflikt mit meinem Vater zu dem Zeitpunkt gehabt. Dann ist mein Bruder weg von mir, mein kleiner Bruder, weil ich den halt noch nicht erziehen konnte. Ich war 16, als meine Mutter gestorben ist. Der war 8, 9 oder so etwas.
Oh.
Und da kann ich ja nicht für den sorgen. Dann ist der zu meinem Großvater,
mhm.
Vaterseits. Und dann war es so, ja okay, ich muss jetzt erstmal mein Leben auf die Reihe kriegen. Ich habe mich sehr krass früher so in Videospiele zurückgezogen und dann, als meine Mutter gestorben ist, bin ich dann halt, das war wie so ein Erwachungsprozess, das war von heute auf morgen direkt, okay, ich muss jetzt Verantwortung für mein Leben übernehmen, ich muss da jetzt was draus machen und ich muss für meine Brüder da sein und ich muss jemand sein, auf den man bauen kann irgendwann und dafür muss das Fundament jetzt gelegt werden, das muss jetzt passieren. Aber das ist halt so eine Bürde erstmal, dass du denkst, es ist einfach unfair, warum muss ich das machen eigentlich?
Voll, total.
Das ist so, warum muss ich das erleben, so, warum muss das und das passieren und dann kommt der Tod meiner Mutter dazu und dann der Konflikt mit meinem Vater dazu und du fühlst dich einfach zwar auch im Stich gelassen, aber auch nicht so sehr, weil zum Beispiel meine Oma und so, die wären da gewesen, aber was will dir eine Oma helfen, wenn du halt 16 deine Probleme da hast, als junger Mann, das ist.
Aber es ist irre, dass du schon so gedacht hast, dass du gewusst hast, okay, jetzt muss ich schauen, dass das irgendwie echt passt in mein Leben, damit ich für einen kleinen Bruder da bin.
Das ist eine ganz große Gabe, die ich gekriegt habe, ist einfach dieses, wenn etwas Schlimmes passiert, dann musst du etwas Sinnhaftes daraus machen. Das war irgendwie schon immer in mir angelegt. Wenn es ein Problem gibt, ich habe schon als Kind habe ich irgendwie gedacht, wenn meine Eltern mal sterben, dann will ich der sein, der für alle auf der Beerdigung da ist.
Oh, krass.
Und das war irgendwie so ein...
Du hast das am Post gehabt, gell, auf Instagram, der so ähnlich geklungen hat.
Das war, glaube ich, von Jordan Peterson. Was hat er nochmal gesagt? Da hat er mich auch so richtig überzeugt mit dem Zitat.
Ja.
Weil das war so das, was ich auch eh schon immer so in mir gefühlt habe. Wie ging das?
So, dass jeder an die sich wenden kann, wenn der Vater stirbt. Auf der Beerdigung.
Ja, was gibt es für ein Ziel im Leben, als auf der Beerdigung deines Vaters der zu sein, auf den jeder bauen kann?
Ja, genau.
Ja. Das war unglaublich. Das ist das, was ich fühle.
Und ich habe es bis dahin nicht verstanden. Aber jetzt, wo du es erzählst, der Geschichte ein bisschen, verstehe ich ein bisschen besser.
Das sind die Sachen, die ich auch manchmal meine mit Psychologie und Philosophie. Das wirkt voll abstrakt, wenn ich manche Sachen poste. Das ist erstmal nur an die gedacht, die vielleicht die an der Stelle stehen, wo man sie auch abholen kann, weil was soll ich irgendjemandem erzählen, der noch nie irgendeine Art Grundwissen oder irgendwas da in der Richtung erlebt hat und dann erzähle ich dem das, für den ist das irgendein Kalenderspruch oder irgendwas völlig Abstraktes, womit er nichts zu tun hat. Und dann kommt manchmal einer und sagt so, hey, die Sachen, die du postest, ich verstehe davon gar nichts. Ja, okay, kann ich verstehen, also ich kann halt leider nicht jeden abholen, da wo er steht, aber in dem Kontext sind manche Zitate genial. Und eines meiner absoluten Lieblingszitate ist von C.G. Jung, das war, weil es auch so ein witziges Wortspiel ist mit dem Deutschen, du kannst es schwer eigentlich ins Englische übersetzen und das ist, Sinn macht vieles, vielleicht alles ertragbar. Das ist so mein absoluter Lieblings, das ist der schönste Satz, den es für mich gibt. Weil das ist einfach, das beschreibt mein Leben perfekt. Ja. Das ist so in einem Wort zusammengepackt.
Ach krass.
Damit erträgst du alles.
Ja. Es tut mir leid, dass der Mama gestorben ist.
Danke, aber es ist auch gut, so wie es passiert ist, weil es war auf einer Seite schon ein Befreiungsschlag für mich.
Hat sie Krebs gehabt, oder?
Ja, sie hat Krebs gehabt und dann...
Welchen?
Hautkrebs.
Oh, wow.
Plus dann irgendwann Gehirntumor, weil sie es ignoriert hat, eine Zeit lang.
Okay.
Dann kam die Chemo, dann kam der Gehirntumor, dann wurde sie operiert und dann war sie wirklich wie ein Zombie. Also du hast wirklich einen Zombie zu Hause oben gehabt, der Dauerwerbesendung halt schaut, stundenlang, und du musst das halt, du kriegst das halt mit, und die ist noch nicht mehr ansprechbar. Du kannst nicht mehr mit ihr reden. Du weißt, das ist nicht mehr der Mensch.
Ja.
Das ist einfach nur eine Hülle. Das ist so, eigentlich ist traurig anzusehen. Du bist echt, in dem Moment, wo dann der Anruf kam, ich hab's schon gespürt, am Morgen war ich so, okay, irgendwas stimmt hier nicht.
Mhm.
Und dann war mir klar, okay, jetzt kommt der Anruf, und dann hieß es, sie ist tot. Und ich sag mal, ja, irgendwie bin ich auch froh. Weil es einfach abgefuckt ist zu sehen. Das ist kein Menschenleben mehr wert. Das willst du nicht mehr sehen. Also im Endeffekt hätte sie die Möglichkeit gehabt, aus der dritten Person zu antworten, hätte sie gesagt, ey, ich ertrage das nicht mehr, weil so willst du nicht enden, ne? Vor sich hinsiechend monatelang, das ist ja nicht schön. Boah,
schrecklich.
Ja.
Boah.
Und das war dann so der erste kleine Schritt, gleichzeitig aus dieser Befreiung, der ich ziehe mich zurück in meine Videospielwelt und gleichzeitig aus diesem ganzen problematischen Umfeld mit der Situation zu Hause. Und dann hieß es so, okay, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand. Jetzt gehe ich raus, jetzt erlebe ich die Welt ein bisschen mehr.
Was hast du dann gemacht?
Dann habe ich, ich bin direkt ins Fitnessstudio, habe mich da angemeldet.
Das ist cool.
Ja, also ich wollte auch auf jeden Fall auch erstmal die Stabilität sowohl für die Psyche als auch für den Körper herstellen.
Mhm.
Und ich war halt ein ziemlich dürrer Mensch.
Okay, ein Lauch, sagen wir.
Bei uns haben wir auch Lauch gesagt. Ein wahrer Lauch, ja, kann man sagen.
Was gemeinsam.
Also ich glaube, ich wog, als ich angefangen habe, 61 Kilo oder so etwas.
Okay.
Ja. Das weiß ich noch, als ich zum Kampfsporttraining kam. So 61, 62 habe ich da gewogen.
Ja. Hast du mit 16 dann angefangen mit Kampfsport, oder?
Nee, mit 17. Das hat ein bisschen gebraucht, weil ich dann über einen Kollegen habe ich das mal aus der Schule, ich bin dann zu einer neuen Schule gekommen, zur Metalltechnik.
Metalltechnik?
Metalltechnik,
okay.
Ja. Das war so die Grundbasis, könnte man sagen. Ich hatte meinen erweiterten Realschulabschluss nachgemacht. Ich hatte den normalen Realschulabschluss, hab da den erweiterten gemacht. Und das konnte gleichzeitig als Anerkennungsjahr fürs Erste, zum Beispiel als Industrie, was war es nochmal? Schlosser ist das alte Wort. Ich habe gerade einen neuen Begriff, aber Schlosser ist so der alte Begriff dafür. Konnte das angerechnet werden. Und da habe ich dann halt jemanden kennengelernt und der hat dann irgendwie so MMA erzählt. Ich habe das halt nie gehört, sowas. Ich kannte halt so Karate und ich bin mal so zum Karate gegangen, aber dieses stupide, du machst tausendmal diesen einen Schlag einfach.
Ja.
Ich habe das überhaupt nicht gefühlt. Ich dachte so, ihr wollt mich doch verarschen, wirklich.
Ja.
Das ist, A, motiviert es überhaupt nicht zum Weitermachen und B, dachte ich mir auch, also warum soll ich eigentlich einen Sport lernen, wenn er so limitiert ist, dass du, wenn du auf den Boden fällst, ist theoretisch der Typ ja entwaffnet. Also er lernt ja keinen Bodenkampf. Also warum soll ich das lernen?
Ja.
So, ich habe direkt gedacht, so, auf der Straße hilft mir das nicht.
Ja, voll.
Ich muss mich ja irgendwie verteidigen können. So. Und dann hat jemand so MMA erwähnt und ich kann das gar nicht. Und dann habe ich das mal nachgeguckt bei YouTube.
Hast du ein bisschen UFC geschaut dann?
Ja, ich war völlig weg.
Ja?
Da war so, was ist das denn? Wie cool ist das?
Eine neue Welt.
Völlig neue Welt. Und dann habe ich mir, das habe ich so richtig gebingewatcht. Also die ganzen Kämpfe so. Vor allem José Aldo und Cain Velasquez waren so meine Favorites zu dem Zeitpunkt.
Wie geht's jetzt damit, dass José Aldo gerade in Pension gegangen ist vor ein paar Tagen? Weil wir nehmen das jetzt gerade auf, was haben wir heute? 21. September?
Ja. Heute gar nicht mehr so. Ich bin eh froh, dass er aufhört.
Ja.
Also der hat lang genug durchgezogen. Wie lange? 10 Jahre ungeschlagen, hat richtig starke Kämpfe abgeliefert. Wie jung war der Champion bei WEC, dann UFC, dann ungeschlagen Ewigkeiten.
Featherweight Champ.
Ja. Und dann bis heute noch so auf diesem Top-Level mitkämpfen können.
Ja.
Schon sehr beeindruckende Leistung. Vergessen richtig viel, einfach nur wegen diesem halt schnellen K.O. und dann ist es ja bergab gegangen mit ihm.
Ja.
Ich glaube auch seine Mentalität war da ein bisschen geschädigt auf einmal, dass er halt so
schnell ausgenockt worden ist.
Ja, vor allem wirst du so bloßgestellt von dem Typen und dann in, ich weiß nicht, warst du gar in, nee, es war in Las Vegas, ne?
Ich glaube, es war in Vegas,
ja. Aber trotzdem, du, da steht halt so ein ganzes Land hinter dir, kannst du sagen, ne?
Ja.
Ist halt nicht wie in Europa, wo du das halt so ein Randsport ist, sondern das ist halt super populär und dann wirst du da weggefegt, weil der dich halt emotional eigentlich manipuliert hat die ganze Zeit. Ne? Du bist halt drauf eingestiegen, selber schuld, kann man sagen, aber trotzdem hart das wegzustecken. Aber dann nochmal so wiederzukommen, das ist beeindruckend.
Ja, aber ohne den Knockout hätten wir niemals diesen grenzgenialen McGregor-Song gekriegt, wo sie auch über José Aldo gesungen haben, der in 4 Sekunden ausgenockt worden ist. Kennst du das Lied?
Nee, das kenne ich gar nicht.
Aber ich spiel's da jetzt so vor.
Okay.
In einer Sekunde. Das ist so cool. Das kennst du bestimmt.
Aber ich habe dann später halt neue Favoriten gehabt, so als Kämpfer.
Wer war so deine?
Dominic Cruz bis heute.
Wer?
Ja, Dominic Cruz.
Dominic Cruz, den kenne ich.
Cruz.
Ah, Dominic Cruz. Ja, sorry, ja, klar. Ja. Klar, der ist cool.
Ja, der ist super.
Ich habe die Rivalität zwischen Erm und einem, ach, wie heißt der denn, der Blonde? TJ Dillashaw? Hast du?
Ja.
Ja, genau.
Dillashaw, ja.
Die ist so gut gefunden. Die Recruits dann gewonnen hat, so gegönnt einfach.
Mhm.
Richtig, richtig nice.
Ja, der Typ ist halt auch echt intelligent.
Ja.
Seine Analysen sind gut.
Ja.
Die gefallen mir echt gut.
Er hat dann einen komischen, ich weiß nicht warum, aber so einen komischen Kampfstil irgendwie und die Schultern gehen so komisch runter, so fast ein bisschen wie Nate Diaz, aber anders.
Er tanzt halt wie so ein komischer Hillbilly durch die Gegend.
Ja,
aber
extrem.
Er hat das mal erzählt in einem Joe Rogan Podcast und ich weiß nicht, ob ich das zusammenkriege, aber das war irgendwie so, dass zu dem Zeitpunkt, als der angefangen hat, gab es halt ganz wenig Leute, die dieser ganz geringen Breakstars 61 und darunter. Und er hat immer gegen Schwerere gekämpft und dann hat er gesagt, ich musste mir einen Kampfstil aneignen, wo die Leute mich weder treffen, noch einen Takedown machen können. Und deswegen hat er sich so komisch bewegt, dass er immer wegkommt von denen.
Deswegen.
Und du kannst ja schon an der Silhouette erkennen, wer das ist. Das ist halt Dominic Cruz, weil er diesen komischen,
extrem
weirden Style hat.
Ja. Da ist jetzt der McGregor Song. Sobald er lautet, kennst du fix.
Würde mich wundern, wenn ich ihn nicht kenne eigentlich.
Ja.
So, McGregor wurde so, alleine schon, weil ich so oft höre, dass ich auch manchmal sagen Leute, hey, du siehst ein bisschen aus wie McGregor. Also, hat dir das schon mal jemand gesagt? Ja, hat schon mal jemand gesagt. Glaub mal nicht, dass du der Erste bist. Aber tatsächlich kann ich McGregor nicht mehr hören seit Floyd Mayweather Kampf.
Echt?
Ja, ich kann ihn auch nicht mehr sehen. Wirklich, er geht mir so auf den Sack, dieses zugekokste Drogenverhalten, was dieser Typ an den Tag legt. Ich finde das einfach nur noch peinlich, dass der so da durchknallt. Und
wie war's?
Ja, also ich finde, die Leute schmälern schon seine Leistung, die er bevor dem Mayweather-Kampf hatte.
Ja.
Ich meine, man muss sich auch mal vorstellen, was der eigentlich gemacht hat. Ne? Der ist ja so berühmt geworden, weil der sich diesen Druck aufgelastet hat. Ich sage dir, in welcher Runde klatsche ich dich weg.
Ja,
ich mache mich übelst lustig. Millionen Menschen wollen mich fallen sehen.
Und
trotzdem ist der so smooth da reingegangen und hat das alles abgeliefert. Und diese Kontrolle in dieser ganzen Szenerie zu haben, ne, dass du weißt, du musst das ja so unter Kontrolle haben, dass du ihn dann und dann ausknipst und einfach spielst mit ihm. Und dann entscheidest du, okay, jetzt habe ich ja gesagt, zweite Runde gebe ich ihm, zweite Runde kriegt er jetzt auch. Und dann passiert das halt auch so.
Ja,
das ist schon atemberaubend.
Bin ein großer Fan, wie du siehst oben von meinem McGregor-Bild.
Habe ich schon gesehen.
Ja, jetzt ist natürlich auch schon ein bisschen enttäuschend, dass er halt leider, ich weiß nicht, ein bisschen tief gesunken ist, würde ich sagen, auch von seinen Aussagen her. Also wenn er jemandem sagt so, ja, okay, ja, ich bring die um und alles, also das ist einfach, das geht für mich nicht.
Es ist auch nicht mehr kreativ, finde ich. Das ist das Schlimmste.
Das ist das Negative irgendwie. Davor war er zwar völlig crazy, aber so positiv crazy. Also es war so lustig und hat irgendwie noch was gehabt, aber jetzt ist mehr so richtig negativ, so ganz böse.
Ja, billig, platt einfach nur so, einfach stumpfe Beleidigung.
Ja.
Aber dass dieses permanente Provozieren, ohne dass halt auch irgendwas einfach kommt von ihm. Er ist halt einfach ein Millionär, der auf einer Yacht chillt und Leute beleidigt.
So,
denk mal nicht, dass du der Erste bist. Du bist halt irgend so ein Dan Bilzerian-Typ.
Ja.
Und diese Leute sind auch einfach auf Dauer langweilig. Ne?
Extrem.
Also ich weiß nicht, was für einen flachen Charakter man haben muss, dass man solche Leute so immens abfeiert.
Na, keine Ahnung.
Es ist halt einfach nur rein. Du hast ja auch gesehen, so, als der, das war, glaube ich, auch sein Sinn so im Leben. Ich wollte halt raus aus diesem Scheißmilieu und wollte Geld machen.
Ja.
Und dann habe ich das gemacht und was dann? Weil das ist eine große Tragik. Eigentlich ist das sehr eigenartig, dass du diese Ambivalenz hast zwischen, was passiert, wenn ich meinen Sinn im Leben nicht erreiche?
Ja.
Oder je nachdem, ob mein Sinn überreichbar ist. Und was passiert, wenn ich ihn nicht erreiche? Oder wenn ich ihn erreiche? Diese beiden Sachen. Und er hat ihn halt erreicht und dann war auch immer, ja, okay, ich habe jetzt meinen Materialismus.
Voll.
Das war mein Ziel.
Ja.
Und jetzt stehe ich hier.
Jetzt hat er ein Interview gehabt mit Ariel Helwani gerade vor ein paar Tagen und sie haben darüber geredet, was jetzt sozusagen das neue Ziel ist und alles, was er haben will im Leben wirklich. Und er sagt, er möchte bis 2025 Billionär sein.
Einfach Nummern, weißt du?
Nur Geld.
Ich hänge einen Null an meinen Kontostand. Das ist jetzt die große Erfüllung. Ah, okay.
Ja
wenn es so funktioniert, dann lass uns doch als Therapeuten einfach mal Leuten fette Batzen aufs Konto überweisen oder so. Und dann werden die vielleicht glücklich.
Das ist ja das, ich glaube nicht, dass das wert.
Nein, überhaupt nicht. Man sieht ja, wie er zugrunde gegangen ist daran eigentlich. Ich glaube, kein einziges Video, das wir in letzter Zeit gesehen haben von ihm, war nüchtern.
Nein, glaube ich auch nicht.
Das ist Flucht aus der Realität, meiner Meinung nach. Und so ein, weiß ich nicht, mit so einem möchte ich mich.
Na.
Ich möchte gar nicht eigentlich mit dem so in Verbindung gebracht werden. Weil ich feiere die Leistung, wie gesagt, was er davor abgeliefert hat, war phänomenal. Das ist auch so der Punkt, wo du sagst, da hat Arroganz auch ihren Wert.
Voll,
das
extrem.
Das schafft etwas.
Ja.
Und du, weil du selber dir diese Bürde auferlegst und wenn du es erträgst oder wenn du es schaffst, das so durchzuziehen, dann kannst du jetzt auch eigentlich wirklich erlauben. Dann kannst du sagen, ja, ich bin auch wirklich wesentlich krasser als ihr. So.
Ja.
Was ich sage, passiert. Und dann schwenkt das um zu irgendeinem Junkie eigentlich, der Geld hat.
Das ist ja das Komische, weil ich habe es auch nie schlimm gefunden, wenn sie gesagt haben, Cristiano Ronaldo ist zu arrogant. Ich finde es nicht schlimm. Wenn du auf so einem Level bist und so gut bist und so viel erreicht hast, ist es okay für mich, wenn du arrogant bist.
Ist es auch einfach
real? Das ist kein Thema.
Es ist auch eigentlich die Realität leugnen, wenn du sagst, dass er halt nicht krass ist. Ne?
Ja.
Er schafft einfach das, was zig Millionen Menschen niemals schaffen könnten, selbst wenn sie sich anstrengen würden.
Eben. So, McGregor-Song, jetzt.
Jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Von meinem großen Idol jetzt einen Song zu hören.
Ich lasse es mal mitlaufen. Hoffentlich sperrt mir YouTube nicht oder so. Falls ihr das mal hochladet.
Nein, nein. Also wenn es so anfängt, sagt mir gar nichts. Zeigt eigentlich, als ich den Song gehört habe, gerade
so geil.
Und so hingehört habe, dachte ich mir eigentlich, das zeigt nochmal so, wie abgefuckt dieser Sport eigentlich ist. Also es gibt einfach manche Leute, so wie zum Beispiel bei Rakic und Jimmy Manuwa.
Ja.
So Jimmy Manuwa kennt man heutzutage eigentlich nur als den, der einfach mal weggetreten wurde von Rakic. Ja. So, weißt du kämpfst da zig Kämpfe oder so etwas und eigentlich ist das schon abgefuckt, wenn du überlegst. Manchmal wirst du einfach nur erinnert als derjenige, der mal richtig weggeklatscht wurde von jemandem.
Das stimmt.
Schon stumpf irgendwie. Das bleibt halt bei vielen Fans hängen, ne? Dein Vermächtnis.
Ja. Ich feiere das Lied extrem.
Ja, das. Ja, für mich war das so. Ich verfolge McGregor ja schon, bevor der eigentlich in die UFC kam. Ich kannte ja schon von Cage Warriors.
Ja. Cage Fight Series wäre cool gewesen.
Wäre auch cool gewesen, ne? Von Cage Warriors kenne ich den noch. Ja. Und da wurde der gerade bei diesem Kampf von gegen Ivan Buchinger, war das?
Hat dann auch super viel Bickel gehabt. Das ganze Gesicht
war Bickel. Ja, wo er auch so komisisch geredet hat.
Ja.
Und dann so erzählt hat, ja, I'm Conor McGregor. Mit dieser komischen Quietschstimme. Und ja, dann hat er diesen Ivan Buchinger weggehauen. Und dann hat er ja war er Double Champ. Und von da an kannte ich den. Und deswegen, ich wurde schon so geflutet mit McGregor-Memes und Zitaten und so. Ich kann das nicht mehr hören. Ich bin da. Irgendwann ist es zu viel, weißt du.
Ich lieb's, wie er geht. Das Coole mit den Schultern urchillig und.
Das war schon geil zu der Zeit.
Ja. Manchmal, wenn ich allein in der Wohnung bin und keiner sieht mir, die aber guten Tag.
Ich spaziere so durch die Wohnung. Manche machen den Moonwalk, manche machen den McGregor Walk.
McGregor ist so viel cooler.
Ist doch einfacher. Ja, voll. Sei doch ehrlich.
Und chilliger.
Ja.
Wobei mit meiner Wollsocken wird der Moonwalk sicher auch gut gehen.
Stimmt.
Du hast schon ein bisschen erzählt, dass du sehr viel Philosophisches und Psychologisches liest. Mhm. Sehr viel schweres Zeug, ehrlich gesagt. Seneca, Marco Aurel, Viktor Frankl, George Orwell. Also 1984 habe ich noch nie lesen können. Das war so deprimierend.
Ja, aber das ist das Schöne an der Geschichte. Die ist so abgefuckt gegen Ende.
Eben.
Weil die hat dieses Romantische und dann, Spoiler-Alarm, am Ende werden die einfach aufs Übel. Ich finde, das hat mir so richtig diesen, wie soll man das sagen? Ich habe das englische Wort nur. Ich finde so ein, wenn sich die Haare in deinem Nacken aufstellen.
Ja, ja.
Das hatte ich gegen Ende, weil das so pervers eigentlich ist, ne? Dass dieses Liebespärchen, was dann zusammenkommt, als Team sagt, das ist eigentlich so immer so eine archetypische Liebesgeschichte. So, lass uns zusammen einfach, das berührt den Menschen einfach. So, lass uns zusammen gegen etwas Großes ankämpfen. Wir zusammen ertragen das.
Ja.
Und dann kommt dieses scheiß Regime an, trennt die und haut die so kaputt mit irgendwelchen Foltermethoden, mit Brainwashing und polt die so um, dass die sich am Ende einfach gar nicht mehr angucken wollen. So völlig komplett entleert, seelenlos gehen sie voneinander weg. Und dann wird er ja, glaube ich, wird er sogar am Ende noch erschossen? Ich glaube ja. Also sie trennen sich, sie sehen sich an und dann, davor war noch so, wir halten für immer zusammen. Dann sehen sie sich, können sich eigentlich nicht mehr Hallo sagen, weil sie sich gar nicht mehr interessieren füreinander. Dann gehen sie weg und er wird am Ende noch hinterrücks erschossen von irgendeinem Polizisten. So richtig abgefuckt ist das eigentlich. Aber das bleibt hängen. Das ist halt der Sinn dieser ganzen Geschichte. So pass auf totalitäre Systeme auf, egal wie die aussehen.
Ja. Ich finde es echt hart. Also, ich weiß nicht. Ich kann sowas nicht lesen. Ist mir zu.
Ich finde, das sollte eine Grundlektüre in der Schule sein. Und zwar 1984, Brave New World
Und Brave New World ist gar nicht schlecht, das stimmt, ja.
Und, aber das liegt sie, glaube ich, sowieso in Österreich, habe ich gehört. Fahrenheit 431, 51, ja, 53, ja. Irgendwie sowas. Fahrenheit ja. 400, man weiß schon Bescheid.
Ja.
Ja.
Richtig hart. Mhm. Und das liest du in deiner Freizeit?
Ja, voll.
Echt hartes Zeug. Also wenn ich Freizeit habe, so im Sommer, ich lese immer nur irgendwelche mega leichten Liebesromane, die so richtig chillig sind.
Ja, wenn man viel im Stress ist, ist es, glaube ich, jetzt auch nicht so toll, dann 1984 zu lesen.
Eben.
Aber auch in solchen Geschichten, Viktor Frankl zum Beispiel. Mhm. Viktor Frankl sollte jeder
guter
gelesen.
Typ, ja.
Bist du hast du das Buch gelesen von ihm? Und trotzdem Ja zum Leben sagen?
Oh, na, das...
Oh, das muss jeder gelesen haben. Ja, ich weiß. Ist einfach... Es ist eigentlich... Die Umstände sind unfassbar kacke. Ja. Die sind einfach so beschissen. Aber was dieser... Das zeigt wirklich... Dieses Zitat halt. Sinn ja. macht alles ertragbar. Dass ein Mensch es schafft, 4 Konzentrationslager zu überleben. Oh, und dann auch noch, wie er am Ende gesagt hat, als ich aus dem Konzentrationslager kam, habe ich gewusst, ein Elend ist vorbei und jetzt kommt die nächste Aufgabe. Und er kam nach Wien und hat dann gemeint, ich wusste ja gar nicht, ob irgendjemand mich überhaupt noch, ob jemand wartet auf mich, ja. ne? Ob da überhaupt noch jemand ist, weil seine ganze Familie ist ja da umgekommen.
Ja.
Und hat er mitbekommen, okay, alle tot. Und das hat ja nach dem KZ eine riesige Suizidwelle ausgelöst, nachdem die ja mitbekommen haben, da ist ja gar keiner mehr da.
Ja.
Und er hat dann gesagt, ja, du hast nur 2 Optionen. Du nimmst jetzt einen Strick und hängst dich weg. Oder trotz alledem, und das macht dieses Trotz so stark in dem Buch, trotz alledem, trotz 4 KZs, trotz meine, ich glaube, seine Frau, sein Vater, seine Mutter, Geschwister. Ich glaube, eine Schwester hat es rausgeschafft, ins Ausland schon vorher. Alle weg. Und dann sagt er trotzdem, und gerade jetzt werde ich weitermachen. Und das war dir so, wow, das ist so beeindruckend. Das ist so, wie der davon gesprochen hat auch. Ne?
Ja.
Gibt ja noch Interviews von dem.
Gott, Wahnsinn. Ich verstehe nicht, wie man das schafft. Ich weiß nicht. Ob ich das gemacht hätte in der Situation.
Ja, das ist halt super schwer nachzuvollziehen, natürlich. Ja. Also das,
weil du mit der Aufgabe wahrscheinlich wachst, wenn du es überlebst und alles. Das ist wahrscheinlich anders, wenn man es wirklich erleben muss. Org.
Und er hat halt die kann man sagen, die besten Voraussetzungen. Er hat ja vorher schon angefangen, sich über diese Sinntherapie, die hat er vorher schon angefangen zu entwickeln. Und das Manuskript dafür hat er ja auch mit ins KZ genommen, das haben sie dann abgenommen. Hm. Und da hat er auch mal erzählt, dass er in einer Situation, da war er im Fiebertraum und durfte nicht einschlafen, weil dann irgendein Problem mit seinen Gefäßen ist oder so. Dass er stirbt wahrscheinlich, wenn er jetzt einschläft. Und dann hat er sich selber gesagt, und jetzt stelle ich mir vor, wie ich gerade vor jemandem sitze, der mein Buch aufschreibt und ich diktiere. Und dann hat er das komplette Buch abdiktiert in seinem Kopf.
Boah.
Das hat ihn wachgehalten. Das hat ihm immer wieder diese Situation gerettet. Wie in der einen Situation, wo er im Schnee gearbeitet hat und die waren schon völlig am Ende, die sind ja regelmäßig zusammengebrochen. Und dann hat er gemeint, kurz bevor ich zusammengebrochen wäre, und das wäre eigentlich sein Todesurteil gewesen, weil die dann relativ oft zusammengeprügelt wurden und er war schon komplett abgemergelt und fertig, hat er an seine Frau gedacht und das war wie so ein Blitz, der in ihn gekommen ist, der ihn so gerettet hat, bevor er so zusammengesagt ist, ist er dann hochgekommen wieder, hat er sich gesagt, nein, ich muss weitermachen, weil das war halt auch seine Grundaussage, du musst einen Sinn finden, der Mensch muss transzendent werden über sich hinaus, also es geht, dass er sich selbst vergisst, wie das Auge, das etwas sieht, sich selber nicht mehr wahrnimmt. Und dann hat er gesagt, das geht entweder, indem du dich für eine Sache verschreibst, in der Liebe zu einem Menschen,
ja.
Oder das dritte, das war die Sache, das war die Liebe. Das dritte kriege ich gerade nicht zusammen. Aber in so etwas, das hat ihm, die beiden Sachen haben ihm das zum Beispiel geholfen. Die Frau und dann die Sache, dass er sich immer vorgestellt hat, auch in der tiefsten Kälte, ohne Schuhe sind die da rumgelaufen. Ich stelle mir vor, wie ich in einem Saal bin und am Ende als Psychologe über das Konzentrationslager rede und dann auch noch den Anspruch an sich selber hat, zu sagen, und ich werde das so objektiv wie möglich, ohne irgendeine Art Hass auf irgendjemanden zu haben, zu präsentieren. Und das ist so die Größe, die du nur erreichst, wenn du halt wirklich einen Sinn im Leben hast, an den du komplett glaubst. Und Glauben heißt wirklich daran, so zu glauben, dass dein Leben darauf ausgerichtet ist. So wie du deinen Tag gestaltest, ist auch darauf ausgerichtet, wie dein Sinn im Leben ist. Und nicht, ja, ich glaube... Und ab und zu am Wochenende erinnere ich mich mal dran, wenn ich in der Hängematte sitze, wie das eigentlich so, was eigentlich so mein Plan ist. Und nein, du ziehst das durch.
Das habe ich damals auf der Uni gelernt, im Sportpsychologie-Studium. Genau diese Gründe, die zwei, die du aufgezählt hast. Ich habe auch schon überlegt, was der dritte sein könnte. Aber dass du die brauchst auch, um deinen Sport weiterzubringen und dich selbst in deiner Karriere.
Der Kampfsport zum Beispiel ist halt eigentlich eine Situation, wo du das erproben kannst. Mhm. Wo du, das ist gelebte, kannst du sagen, Psychologie, ja, und gelebte Philosophie. Das, ja, was du als deine Werte im Leben hast und das, woran du festhältst, das kannst du jetzt da auf die Probe stellen, ob du dann, wie weit du damit kommst, weil du immer im Kampf, also mir geht das zum Beispiel so, und Viktor Frankl hat zum Beispiel Klettern gewählt, weil er davor am meisten Angst hat.
Ha,
und Kämpfen spannend. Ist bei mir genauso. Ich mag Kämpfen nicht. Ich mag Wirklich? Kämpfen eigentlich gar nicht. Überhaupt nicht. Aber es gibt für mich nicht mal die Option, das nicht zu machen. Ich muss das machen. Das ist einfach so, dass ich manchmal sitze ich so in der Umkleide und denke mir, boah, ey, wäre so viel cooler, wenn jetzt so der Sprecher reinkommt und sagt so, ha, dein Gegner ist verletzt, du musst, Kampf ist leider gecancelt, ne? Aber nein, das muss einfach gemacht werden, das ist Pflicht. Das ist so, da gibt es gar keine,
wieso gar keine
Debatte drum.
Wieso hast du das Kämpfen gewählt dann? Ich weiß nicht, warum nicht schwimmen oder
A-Klettern? In dem Moment, wo du dich dann in einer Angst stellst, ist das gleichzeitig eine Konfrontation, die deiner Psyche hilft, dass du gefestigt bist für kommende Sachen, und gleichzeitig ist das der Punkt, wo du wirklich das erschaffst, was über den Menschen hinausgeht dann. Also du konfrontierst dich mit etwas, das du brauchst, etwas, was dich da durchführt, damit du das erträgst. Und sozusagen ist das in Kontakt treten in dem Kampf mit dem, was der Sinn im Leben ist, und das führt dich sozusagen dadurch, oder Hand in Hand gehst du damit dadurch.
Ja.
Das ist ein Gefühl, was du normalerweise in der Welt weniger, in der Gesellschaft so zu spüren bekommst. Und deswegen ist das eigentlich so die Gelegenheit, damit in Kontakt zu treten. Und deswegen muss das gemacht werden, sozusagen in meinem Kopf. Es gibt keine andere Wahl. Das muss passieren, auch wenn du eigentlich keinen Bock drauf hast. Aber du musst halt Sachen machen, auf die du keinen Bock drauf hast. Und Sachen machen, wo du Angst vor hast. Frankl hat das bis 65 hat er noch gesagt, ich habe überlegt, wovor habe ich eigentlich noch Angst? Und das war die Höhe. Und hat angefangen, einen Flugschein zu machen, weil auch diese Angst bewegen wollte, weil auch das dich einfach festigt. Es gibt dir wieder Sinn und du gehst weiter und weiter. Und das mit dem Kampf genauso. Du musst halt da durch. Und je besser du damit umgehst, desto ruhiger bist du auch und desto mehr Kontrolle hast du auch über das ganze Geschehen. Und das ist auch so ein Sinn dieser ganzen Geschichte. Ich will kämpfen, ohne wirklich Angst zu haben und da reinzugehen und so viel Kontrolle wie möglich zu haben.
Bist du schon mal ausgenockt worden?
Tatsächlich noch nie. Ich bin noch nie K.O.
Hast du Angst davor?
Ja, klar. Natürlich habe ich Angst davor. Wie sieht das aus? Du wirst K.O. geschlagen, dann gehst du zu Boden und dann schlägt er wahrscheinlich nochmal nach. Ja. Und dann sehen das zig Leute. Aber das gehört dazu. Angst.
Ich glaube, es kann man ein richtig guter Kämpfer werden, wenn man Angst vorm Kämpfen hat.
Ja, ja.
Okay.
Auf jeden Fall. GSP mag Kämpfen auch nicht.
Wirklich?
Ja, der hat auch Angst. Ich glaube, Mike Tyson hat auch geheult vom Kampf oder so. Nervosität.
Ja.
Das ist halt, wie gesagt, es ist halt eine abgefuckte Geschichte eigentlich. Ne? Da sind zig Leute, die zuschauen. Da ist jemand, der trainiert die ganze Zeit, um dir auf die Fresse zu hauen.
Ja.
Du musst dich selber dir stellen. Du hast dein Ideal, was du eigentlich abliefern möchtest. Das setzt sich zusätzlich unter Druck. Du hast deine Jungs da, die gleichzeitig zwar Unterstützung sind, aber sie sind auch gleichzeitig Druck, ne? Weil du willst nicht, wenn Adi mir Pratzen hält, ich will nicht, dass ich verliere, weil Adi hat so viel Zeit in mich investiert. Das hat auch voll viel Wert. Das darf man nicht vergessen. Das macht nicht jeder oder so. Das ist eine Sache, der hat für meine Kickbox-Vorbereitung beim letzten Kampf richtig viel Zeit investiert.
Ja.
Und das willst du ja auch wertschätzen, indem du halt sagst, ja, jetzt liefere ich ab.
Das Kämpfen, das, wo du am meisten Angst davor hast? Ich habe Höhenangst. Also für mich ist das Schlimmste, irgendwo runterzufallen.
Nee, die schlimmste Angst bei mir ist Meer. Ich kann nicht ins Meer gehen.
Meer? Ja. Wirklich?
Ich kann nicht ins Meer gehen.
Vergiss wegen Haie oder weil du warst, dass es drunter einfach dirf?
Ich glaube, ich habe einfach
wie dirf?
Ja, das, aber es ist diese Dunkelheit, das Unbekannte einfach, das ist Chaos für mich pur und was da alles rumfleucht und kreucht.
Das stimmt.
Ein Lebewesen, ich, ja.
Ich liebe es am Meer oben drauf zu chillen, so, aber ich habe auch ein bisschen Angst, einfach nur, weil ich nicht weiß, was drunter ist. Das ist schrecklich, ja, ich verstehe das. Mir ist Pool lieber. So ein Pool am Meer wäre cool. Ja.
Voll abgegrenzt, alles muss klar sein und darf nicht
und irgendwie schönes
weiter.
Wasser.
Ja, und so darf nicht weiter als 20 Meter gehen, ich muss das so einschätzen
können. Ja.
Also da. Ja, ich bin eigentlich als Kind schon eh sehr ängstlich gewesen. Und dieses Ängste überwinden zum Beispiel, ich habe dann gemerkt, also A, weil ich ein sehr freiheitlicher Mensch bin, und zum Beispiel hatte ich als kleines Kind schon sehr stark Probleme, mit fremden Menschen zu sprechen. Okay. Also ich war super, super introvertiert. Man kann schon fast von einem selektiven Mutismus sagen, dass ich gar nicht in der Lage war, mit bestimmten Menschen zu sprechen. Das war nicht möglich. Aber das war auch gleichzeitig eine Fessel, die ich nicht ertragen habe, wo ich sage, das geht nicht. Ja. Ich muss mich selber, jede Situation muss ich mich zwingen, mit Menschen besser in Kontakt zu treten. Mhm. Einfach um das abzulegen, weil ich frei sein will. Ich will einfach, das halt, bin halt nicht ich eigentlich. Das ist halt eigentlich eine Zwangsjacke und ich will diese Zwangsjacke loswerden. Also musst du dich der Angst stellen, um da durchzukommen und das aufzulösen.
Das verstehe ich. Ich habe zum Beispiel auf der Uni freiwillig Klettern gewählt, ein Semester lang. Und wir waren wirklich draußen auf der Wand klettern. Ich habe alles mitgemacht wie die anderen, also habe alles genau gleich gemacht. Nur ich habe nur geflucht. Ich bin in der Wand drinnen gegangen, ich habe die ganze Welt verflucht. Ich habe nicht verstanden, was zur Hölle ich da mache. Weil ich habe danach immer noch, also Höhenangst bleibt einfach. Aber ich weiß, dass ich es trotzdem machen kann. Ich will nicht einfach durchs Leben gehen und vor etwas Angst haben. Weil ich denke mir immer so, es kann nicht sein, dass ich das nicht mache, einfach nur, weil ich Angst davor habe. Das geht nicht. Also das verstehe ich voll, dass du da gegen die Angst ankämpfst eigentlich. Wie geht es dir jetzt so mit dem Reden, wenn ich dir da 100.000 depperte Fragen stelle?
Wie du siehst, ich habe nichts mehr so die Probleme. Also wenn ich Leuten erzähle, ich war früher mal so introvertiert, ich konnte eigentlich nicht vor anderen Menschen sprechen. Und sagen sie, das kannst du mir gar nicht vorstellen. Weil ich kann halt reden, das ist kein Problem. Ja. Aber auch heute noch, in manchen Situationen bin ich sehr zurückhaltend. Mhm. Aber auch einfach, weil ich manchmal einfach keine Lust habe. Manchmal habe ich keine Lust zu reden und manchmal denke ich mir auch so, ich hätte jetzt nichts irgendwie beizutragen und dann halte ich einfach meinen Mund. Und das muss nicht zwanghaft reden, aber wenn es halt was gibt, wo ich drüber reden kann, dann kann ich die ganze Zeit reden. Ich kann nicht tot reden damit. Vor allem gerade das, was mich interessiert. So die großen Fragen am Leben, da kann ich die ganze Zeit drüber quatschen.
Über welche denkst du die meiste Zeit noch?
Gott? Ja. So ganz Klischee, Gott und die Welt, nein, Gott und Sinn im Leben, das sind die beiden Sachen, die am allermeisten, und vor allen Dingen, wie kann ich der Sinnentleertheit in der Gesellschaft am meisten helfen, weil ich habe meinen Sinn schon gefunden, aber wie schaffe ich das den anderen Menschen entgegenzubringen, was eigentlich auch, das wie Frankl's Vermächtnis, und das muss weitergetragen werden, diese Fackel. Und umso interessanter war das auch, vielleicht war das auch so eine unbewusste Beeinflussung, warum ich nach Wien gekommen bin. Mhm. Ja, als Wiener, und ich habe, also als ich jetzt in Deutschland war und da noch nicht diesen Standpunkt hatte, ich gehe jetzt nach Wien, ich habe von Wien gar nichts gewusst eigentlich. Ich habe gar keine Ahnung. So als Deutscher
kriegst du zum schwersten nicht herkommen wahrscheinlich.
Nein. Ich hatte da gar keine Ahnung von so Wien, man hat das gehört, aber ich wusste überhaupt nicht, wie Wien aussieht, gar nichts. Und dann habe ich mich da so mal, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber als ich dann einen Fuß reingesetzt habe in Wien, wusste ich direkt, okay, das ist es.
Wirklich?
Intuitiv. Ja. Und die besten Entscheidungen, die bei mir intuitiv kommen, sind immer, da läuft alles perfekt. Mein Job habe ich so entschieden, Sport habe ich so entschieden, Wien habe ich so entschieden, ich bin so glücklich.
Was ist genau jetzt dein Sinn im Leben? Oder was du sagst, okay, kämpfen, ein bisschen arbeiten, das ist mein Sinn?
Man müsste jetzt gucken, ob es ein Übersinn gibt, da bin ich noch auf der Suche. Gibt es eine Art Begriff, wo man das alles mit zusammenfassen kann, aber es gibt auf jeden Fall Unterkategorien des Sinns, die wahrscheinlich miteinander alle zusammenhängen.
Ja.
Das wäre einmal das Kämpfen selbstverständlich, dass ich selber immer wieder mir die Angst, mich mit meiner eigenen Angst konfrontiere und selber mit meinem Problem ringe.
Wortwörtlich.
Ja. Das stimmt. Und dann dem Menschen die Sinn entleert als abzunehmen und ihm, nicht abzunehmen, aber ihn ein bisschen mehr wie den Lotsen zu spielen, also dir ein bisschen mehr die Richtung zu weisen und dich darauf hinzuweisen, vielleicht ist das Problem. Und zum Beispiel eine Sache wäre, Leute wollen heutzutage mal diese Selbstverwirklichung, aber Selbstverwirklichung passiert eigentlich nur über die Transzendenz, über dich hinaus, und nicht Lisa, 17, fährt nach dem Abitur zur Selbstverwirklichung und zum Selbstfindung nach Australien für ein Jahr, lenkt sich die ganze Zeit mit sämtlichen Eindrücken ab, mit den ganzen Partys, Alkohol oder Natur. Natürlich hat das auch seinen Platz, die Natur auch zu genießen. Aber wenn du halt da wieder rauskommst, was hast du am Ende dann? Du hast ein paar schöne Erinnerungen, aber wo hast du da jetzt? Ich habe selten jemanden gefunden, der dann gesagt hat, so, da habe ich jetzt aber voll meinen Sinn gefunden. Sondern einfach, du hast dich halt super gut ablenken lassen. Mhm. Das hast du halt gemacht, das ist ja auch schön und gut, aber jetzt muss langsam Substanz her.
Ich sehe meinen Sinn ein bisschen mehr in meiner Arbeit. Also ich denke mir so, wenn ich, das Beste in meinem Leben ist es einfach Interviews mit Sportler zu machen, da sehe ich voll meinen Sinn drin. Reicht das als Sinn das im Leben? Ich weiß nicht. Ist das genug oder?
Man könnte sagen, es ist schon ein stabiles Fundament auf jeden Fall.
Es ist zumindest 90% meines Lebens.
Ja, und das ist, glaube ich, auch die, wie man die Sache ansieht, die du dann durchführst. Wenn du mit jemandem sprichst zum Beispiel, was ist so die Motivation dahinter? Es könnte jetzt sein, okay, ich möchte ein bisschen mehr über den Sport kennenlernen oder über die Person. Vielleicht interessiert mich auch einfach, was macht die Menschen eigentlich aus, dass er solche Sachen macht? Oder was sind die Beweggründe von? Das ist zum Beispiel eine Sache, die mich interessieren würde, wenn ich Interviews mit Kampfsportlern machen würde. Warum machst du das eigentlich? So, was ist dein Antrieb dahinter, dass man sich in so eine beschissene Situation reinbringt? Und das verrät auch sehr viel über den Menschen.
Extrem, ja.
Und eine Sache, wie gesagt, das über sich selber hinauswachsen, irgendwie, das braucht der Mensch einfach. Mhm. Das ist irgendwie in ihm angelegt. Es kann nicht sein, dass ich einfach nur lebe, um dann am Ende sozusagen, ich verbrauche meine Lebensjahre auf, einfach nur um meine Grundbedürfnisse zu stillen und dann war es das. Und das kann auch nicht sein, dass ich für den Spaß lebe, weil das sehen wir bei McGregor. McGregor lebt den Spaß.
Ja, aber er hat sich selbst verloren, oder?
Ja, im Spaß, weil Spaß ist kein Sinn im Leben.
Genau.
Wenn Menschen sagen, ja, ich will einfach nur mein Leben so spaßig wie möglich leben, dann ist das halt kein Sinn. Weil wenn die harten Sachen kommen, und das ist nun mal das Leben eigentlich, das hat vielleicht manch einer nicht nachvollziehen, der sehr behütet aufgewachsen ist, und diese Menschen beneide ich wirklich nicht, weil eigentlich hat es die schlimmer getroffen als mich um Längen, weil irgendwann kommt der Punkt, weil nicht umsonst ist in vielen Religionen die Grundbasis, Leben ist eigentlich Leiden.
Mhm.
Und darauf aufbauend musst du ein Gegengewicht haben. Weil irgendwann kommt der Punkt, das zieht dir die Beine weg, was dann manchmal kommt.
Ist Religion sehr wichtig für dich?
Ja, voll. Sehr wichtig.
Ja.
Aber
seit dem Tod von der Mama?
Nein. Ich bin super atheistisch großgezogen.
Atheistisch?
Ja, sehr atheistisch.
Oh, wow, cool.
Also ich habe auch, gerade als Jugendlicher, habe ich mit Gott gar nichts zu tun gehabt. Das ist einfach nur, ich war super zynisch als Jugendlicher, und für mich war das einfach nur eine Ausflucht der Realität, weil du es nicht ertragen willst. Und das ist so diese typische atheistische, was du sowieso in Europa mitbekommst. So, ja, was, Gott ist einfach nur eine lächerliche Kinderfantasie, wo man sich zurückflieht und einfach nur entkommen möchte.
Mm.
Diese sehr zynische und nihilistische Sicht. So, eigentlich sind wir doch einfach nur so aus wissenschaftlicher Sicht. Wird der ein oder andere sagen, so sind wir doch einfach nur irgendwelche, wie so eine Art Fleischcomputer, der seine Protokolle abgeht auf seinen Grundbedürfnissen, und dann war es das im Grunde genommen, aber.
Oder wir nehmen Gott einfach nur her, um alles da reinzupacken, was wir nicht verstehen, was einfach zu hoch ist für uns.
Oder das halt so, eigentlich so total billige, lächerliche Bilder, die man von einem Gott glauben oder so etwas hat. Also dem kann ich mich überhaupt nicht anschließen, aber frag mich jetzt bitte auch nicht nach einer Konfession direkt. Ich bin noch sehr auf der Suche, aber Gott hat sich bei mir mehr gezeigt in einem, wie soll man, mehr in einem persönlichen Verhältnis, und nicht. Das war mehr wie so ein Eigenbeweis irgendwann. Irgendwann konnte ich nicht mehr leugnen, was da eigentlich passiert. Und eine passende Sache, die auch Frankl widerfahren ist, die das irgendwie so zeigt, wie merkwürdig solche Geschehnisse sind, hat er mal erzählt, dass er stand unter dem Schutz bei den Nationalsozialisten, weil er in einem Spital gearbeitet hat, als Psychiater, glaube ich. Und da hatte er halt so einen Ehrenschutz, dass er nicht deportiert werden durfte, und seine Familie ebenfalls. Dann wurden seine Schwester ist aber schon abgehauen, und dann stand aber so zur Frage, gehe ich oder gehe ich jetzt nicht? Er hat auch die Möglichkeit gehabt. Er hat halt zigmal darüber nachgedacht, und wie ich, der auch immer in Stephansdom geht zu meditieren, hat auch er das gemacht.
Okay.
Und aber unabhängig voneinander. Ich wusste das nicht, ich habe das später mal nachgelesen, dass er das auch macht.
Wirklich?
Ja.
Das habe ich nicht gewusst. Wie oft gehst du dorthin meditieren?
So einmal die Woche.
Ja.
Und vor dem Kampf öfter.
Cool. Ja. An was denkst du beim Meditieren? Manche machen die Augen zu und versuchen, an Helligkeit zu schauen.
Ich denke nicht, ich nehme nur wahr, was passiert, was mir in meiner Umgebung sagt.
Ja. Krass. Was war dann mit Viktor Frankl?
Dann hat er halt zigmal überlegt, und dann kam hat er überlegt, okay, wenn ich jetzt gehe, ich lasse meine Eltern ja zurück, weil die können nicht mitkommen.
Ja.
Und dann kam sein Vater an und meinte, er hat was gefunden, und zwar war er bei der Synagoge spazieren, die niedergebrannt wurde. Und da hat er einen Stein aufgenommen, der hat ihn total angesprochen, hat ihn aber noch nicht komplett gesehen, hat diesen Stein rausgezogen, und da war ein jüdisches Symbol drauf. Und das gehörte zu einem, man konnte direkt erkennen, zu welchem der 10 Gebote das gehört. Und welches der 10 Gebote war es? Ehre deine Eltern.
Oh.
Und das war für ihn so der Punkt, ja, ich bleibe.
Was?
Ich bleibe, auf jeden Fall, das ein Zeichen, ich muss bleiben. Und im Endeffekt haben wir das alles bekommen von ihm, weil er sich so entschieden hat. Und das war wie so eine Art Botschaft. Und diese Botschaften habe ich auch zigmal im Leben bekommen. Wo ich immer gesagt habe, das kann nicht sein, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Irgendwas, das ist zu symbolisch irgendwie. Ich kriege das regelmäßig. Das ist so wie mit, ich weiß nicht, ob das schon mal hattest, du denkst an eine Person und die du seit Ewigkeiten nicht gesehen hast, es kommt einfach in deinen Kopf und 10 Minuten später rennt er dir um die Ecke.
Ja,
so merkwürdig.
Ja,
und ähnlich war das mit, immer wenn ich weitergemacht habe, obwohl ich gar keinen Bock mehr hatte, überhaupt nicht. Ich habe immer gedacht, was soll ich eigentlich, wie diese ganze Scheiße antun, habe ich mir immer gedacht, so als zynischer Jugendlicher, warum soll ich eigentlich immer weitermachen, obwohl ich gar keinen Bock mehr habe, alle mich immer abfacken.
Ha, krass. Ja. Hey, du bist 2020 staatlich anerkannter Erzieher geworden und in deiner Facharbeit hast du dir die Frage gestellt oder die mit der Frage beschäftigt, wie du...
Ich ganz schön informiert.
Sorry. Ich hoffe, das geht jetzt in den Stocken.
Nein, fast. Ich kontaktiere mal den Anwalt.
Wie du Kindern beibringen könntest, wie sie ein glückliches und gutes Leben führen.
Mhm. Aber basierend auf Seneca, also aus der stoischen Philosophie der Glücks... Definition. Ja. Das muss man nochmal einschränken.
Okay. Ja. Was ist da so der Unterschied?
Weil
zu all den anderen Sachen.
Die stoische Philosophie kannst du eigentlich, die hat so ein bisschen diesen buddhistischen Touch. Das kann man sagen, weil das mehr Leute dann damit besser assoziieren können. Weil das ist sehr triebverneinend. Also es geht darum, die Vernunft, du musst die Kontrolle über deine Gedanken sozusagen haben. Und Triebe dürfen nicht so viel Platz haben. Das heißt, der Hunger darf mich nicht lenken, sexuelle Lüste dürfen mich nicht lenken, Gier nach Geld darf mich nicht lenken. All das muss sozusagen wie ein Asket, das muss abgelehnt werden. Das darf nicht viel Platz im Leben haben, weil das ist Zeitverschwendung, das ist Denken über die niedrigen Gelüste.
Ja.
Das war wahrscheinlich auch einer der Punkte, diese Philosophie, die die Griechen und die Römer so stark beeinflusst und auch erfolgreich gemacht hat. Dieses immer wieder... Eigentlich muss der Geist muss regieren. Mhm. Der Geist und nicht die. Alles andere muss zurückgedrängt werden. Du musst es unter Kontrolle haben. Du ringst mit deinem eigenen Körper. Und keine Zeit verschwenden zum Beispiel. Zeit ist super wichtig und du musst.
Oh, da bin ich voll daheim. Weil denk ich mir einmal, es ist so egal, dass du gerade nur 3 Stunden geschlafen hast, du schreibst die Scheiße jetzt runter. Es ist wurscht, dass du müde bist und hungrig, du machst das jetzt.
Ja, das ist so, das ist eine stoische Philosophie. Du kannst sagen, auch dieses. Glücklich darüber sein, dass man für irgendeine Sache sterben durfte. So wie dieses 300 Sparta, wenn die da stehen und sagen, das sind so viele Soldaten, wenn die mit ihren Pfeilen schießen, dann werden sie den Himmel verdunkeln und sagt, dann kämpfen wir halt im Dunkeln weiter. Ja. Das ist doch gar kein Problem. Dieses, egal was auf mich zukommt, ich nehme das mit Leichtigkeit.
Ja, voll.
Aber das macht es auch gleichzeitig für mich zu einer Philosophie, die sehr abstrakt ist, weil das schreiben all diese Philosophen wie Seneca, wie Xenophon, wie Marcus Aurelius oder Epikur nieder. Aber setz das einfach mal so um. Einfach zu sagen, ein Satz von Seneca war zum Beispiel, du sollst so leben, als wäre dein Leben geliehen und du willst es an einen besseren Zustand zurückgeben. Aber das
schwer.
Ist
schwer.
Ja, schwer. Vor allem, das klingt nach einem Satz, der stark ist, aber leb danach mal.
Das ist richtig schwer.
Vor allem, ich finde, es wirkt auch so ein bisschen... sehr distanziert irgendwie. Mhm. Das ist zwar eine tolle Vorstellung, aber wie setze ich das jetzt im Leben um und warum, was soll meine Motivation eigentlich sein, so, wenn ich zum Beispiel so ein sehr atheistischer Mensch bin oder so ein sehr rationaler Mensch.
Ja.
Ich habe doch gar keinen Bezug zu irgendetwas, was mich hätte, eine Entität, eine Energie, die mich so separat geschaffen hat. Ich denke ja eigentlich in meinem rationalen Gehirn, ich bin einfach nur ein Zufallsprodukt von irgendetwas und ich werde jetzt einfach meine Zeit so ableben, fertig.
Ich bin ein Partyausrutscher.
Mein Beileid. Ja, aber man vielleicht zu der damaligen Zeit konnte man das viel besser aufnehmen als heute. Und ich habe die Sicht von einem Menschen, der mit Gott gar nichts zu tun hat, und von der Sicht von jemandem, der mit Gott was zu tun hat. Und selbst für mich klingt das irgendwie so, ja, ich kann verstehen, wenn Leute das überhaupt so... relativ seelenlos irgendwie klingt das für mich.
Ich weiß nicht. Ist schwer zu sagen.
Aber so sehr abstrakt irgendwie so. Ich könnte das
jetzt, schon, ja.
Ja, und das ist ein Problem, glaube ich, dann in dieser Geschichte. Also ich mag zum Beispiel die Tugenden und die Grunddisziplin sehr. So, die kannst du auch in deinem Alltag integrieren, aber so als vollwertige Philosophie hat mir die jetzt nicht so getaugt.
Mhm.
Ich glaube, für unsere heutige Zeit hat die auch ihren Wert, gerade weil die Leute ja auch sehr triebhaft heutzutage leben und immer diesem Spaß hinterjagen und so viel Spaß.
Und nur noch egoistisch, nur auf sich.
Ja, das auch.
Völlig egal, was andere machen, was sie fühlen, was sie denken. Ist egal, Hauptsache ich bin glücklich.
Das Gemeinwohl zum Beispiel hat bei ihm auch viel Platz, aber in deren Philosophie auch viel mit der Politik verwandelt. Also viel, du sollst eine Politik fürs Volk machen und so etwas. Ja, alles heutzutage viel schwerer umzusetzen. Und ich glaube auch, und ich habe das gemerkt, gerade für Frauen ist das auch eine sehr kalte Philosophie. Mhm. Weil das wirkt mehr wie eine männliche Philosophie. Und wir brauchen etwas, was beide abholt.
Ist aber lustig. Ich weiß nicht warum, aber für mich ist so, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich, weil ich nicht dort gelebt habe, weil ich es nur so kenne von dem, was ich gesehen und was ich gelesen habe. Aber für mich ist so, Sparta, ich fühle mich so daheim dort.
Es ist schlimm. Dann bist du nicht repräsentativ für den Rest der Frauen.
Nein,
dann bist du die Ausnahme.
Das ist echt schlimm. Es ist nicht nur also die ganzen Filme, es ist zu gut dargestellt natürlich. Und das war sicher schlimmer als alles, was man gesehen hat und gelesen hat und alles. Aber ich mag es, dass es diese Einstellung noch gehabt haben, okay, das alles ist wichtiger und wir wissen, was richtig und was falsch ist und wir müssen jetzt kämpfen und wir können nicht da wegen am Feiertag einfach daheim bleiben, weil Alter, die Berser stehen vor unserer Haustür, wir gehen da hin und kämpfen einfach und wurscht, wenn wir draufgehen, passt. Und für mich ist einfach, ich weiß nicht, ich kann es mir richtig gut vorstellen, einfach da hin zwischen die Thermophilen da einfach wirklich ein Schwert in der Hand zu haben und durch das Schwert zu sterben. Also es wäre für mich der schönste Tod. Ich hätte wirklich das Gefühl, ich hätte was gemacht, einfach was für alle anderen auch noch was gebracht hätte. Also, ich weiß nicht warum, aber.
Es berührt ja schon auch jeden Menschen irgendwie, diese Geschichte extrem. Also, weil es auch einfach.
Das ist so Wahnsinn.
Mit dieser Leichtigkeit, sein Leben hinzugeben zu etwas und sein Leben zu etwas hinzugeben, ich glaube, das spricht auch ganz viele Menschen an, weil tief in uns brauchen wir das irgendwie.
Ja,
man will ja für irgendetwas leben.
Ja. Und du willst für etwas, was du glaubst, dass du verteidigen willst. Du willst einfach das Land, deine Familie, das alles verteidigen, weil das Wichtigste auf der Welt ist für dich.
Aber diese Philosophie musst du ja auch dann leben. Zum Beispiel, wenn es nicht zu diesen Momenten erstmal kommt.
Ja.
Und du musst vorbereitet sein. Das ist wie, jetzt muss ich überlegen, Frank hat das auch mal erwähnt. Das war schön beschrieben und du musst eigentlich die ganze Zeit vorbereitet sein, dass dieser eine Punkt im Leben kommt, wo du dich beweisen musst. Wo es wirklich heißt, jetzt muss ich mit meinem Sinn diese Sache bestehen. Und ich hoffe, ich bin bereit dazu, weil wenn ich sie verkacke, dann gibt es kein Zurück mehr. Das werde ich mein Leben lang vorhalten.
Voll.
Und das könnte dein persönliches, wie er mal gesagt hat, zu seiner Schülerin, die hat nämlich gesagt, so, Herr Frankl, also Sie haben ja so krasse Sachen erlebt. Wie können wir das denn nachvollziehen, wenn wir das nicht erlebt haben? Und das fand ich schön, dass er gesagt hat, ja, aber im Grunde genommen hat jeder sein eigenes Auschwitz.
Sowieso.
Ja.
Stimmt.
Jeder hat so irgendwann seine Katastrophe. Und sei bereit, wenn das kommt. Und das muss schon vorbereitet sein. Man muss jetzt schon anfangen, eigentlich sein Konstrukt oder seine Verteidigung aufzubauen. Er war ja auch ein großer Freund. In der Logotherapie ist er wie so ein Immunsystem. Mhm. Er hat ja nicht gefragt, so was ist zum Beispiel ein Menschen, der in der Psychiatrie ist, hat er nicht gefragt, so was sind denn ihre Gründe, wofür sie leben? Sondern hat er gefragt, möchten sie sich dann umbringen? Und dann sagt der Patient so, nö. Ja, warum eigentlich nicht?
Cool,
das sollte sich jeder mal fragen, warum eigentlich nicht?
Ja.
Leben hätte theoretisch genug Gründe. Wie viele Leute sagen so, ich will in diese Welt doch keine Kinder setzen. eigentlich eine völlig bekloppte Aussage. Man sehe sich nur das letzte Jahrhundert an, was da abging zum Beispiel. Aber ja, es ist trotzdem wirklich eine gute Frage. Warum eigentlich nicht? Was würde mich davon abhalten?
Ja.
Sollte sich jeder mal fragen.
Ich denke mir dann immer, man hat keine Kinder in die Welt setzen, weil in Gach müssten die Erlebnisse durchleben, die ich selbst erlebt habe, wo ich aber nicht möchte, dass die Kinder irgendwie.
Ja, aber warum?
Das ist so hart.
Ja, aber was hat es mit dir gemacht, dass du es erlebt hast?
Ja, natürlich stärker.
Ja.
Aber ich will nicht, dass Kinder so das durchleben müssen. Ich will, dass die schöne Kinder haben und alles einfach super gut ist und
natürlich,
passt.
Natürlich, aber wie wäre das Leben für sie, wenn
Fairy
sie so
Tale,
wären?
Ja.
Sie wären wie. Nicht umsonst gibt es die Geschichte von Dornröschen, die behütet ist. Fern von dem Bösen und am Ende sticht sie sich an einer Kleinigkeit und fällt ins Koma, weil das die Ohnmacht ist, die völlige Machtlosigkeit dem ersten Gefährlichen gegenüber.
Ja.
Das ist eigentlich das, was wir da unseren Kindern antun.
Ich mag es gerade gar nicht, dass wir über Dornröschen reden.
Ja, diese Geschichten, das ist auch das Interessante bei Jordan Peterson, wenn man sich mal seine Peter Pan ja. Deutung angeschaut. Unfassbar interessant. Ich habe mir den Film noch angesehen und ich dachte, ja, dieser Film ist voll mit Metaphern, Symbolik, alles voll.
Die Kinderfilme überhaupt, ihr liebt die.
Deswegen sind sie auch sehr erfolgreich, sagt er. Dein Unterbewusstsein versteht mehr als dein Bewusstsein und du gehst in diesen Film und schaust ihn dir an und du findest ihn genial, aber wenn man dich danach interviewen würde, warum findest du diesen Film eigentlich toll, du könntest es dir nicht direkt sagen.
Ja.
Aber es spricht so viel in dir an, weil da so viele Botschaften drin stehen. Und Peter Pan ist zum Beispiel sehr bezeichnend für unsere heutige Welt. Natürlich, weil man auf den ersten Blick schon sieht, dass er halt wie ein Kind ist. Mhm. Und wir leben in einer sehr kindlichen Gesellschaft, bin ich der Meinung, eine super kindliche, die ihn nämlich keine Verantwortung tragen möchte. Und das ist eine Kernbotschaft von ihm. Weil in den ganzen Szenen siehst du, wie er zum Beispiel sich von Wendy, die ihn ja, die ja schon Interesse hat, eine Beziehung mit ihm zu führen.
Ja.
Und das geht ja direkt los. Am Anfang siehst du nämlich, wie der Vater in das Zimmer kommt, wo die sich dann gegenseitig, ja, die toben halt da rum, die Kinder, die Geschwister.
Ja.
Und Wendy ist aber die Älteste und die wird ja jetzt langsam, kommt sie in die Pubertät. Und dann meinte der Vater halt, ab heute ist das Kinderzimmer für dich geschlossen. Und das ist aber seine Aufgabe zum Beispiel als Vater, kulturell zu sagen, so okay, die Mutter ist oft zu empathisch, um diesen harten Schritt zu machen, aber ja, es ist Zeit für dich erwachsen zu werden. Und deswegen ist das Kinderzimmer geschlossen. Das heißt, deine Kindheit ist abgeschlossen, jetzt geht das Erwachsenen-Dasein los. Das war die erste Metapher. Dann geht es los mit Peter, der durchs Fenster kommt. Und dann sagt sie schon so, ja, die war schon direkt geändert. Sie meinte schon, ja, Peter, ich kann nicht mitkommen, ich habe Sachen zu tun. Ich muss morgen um 8 Uhr aufstehen und habe das und das und das zu tun.
Ja.
Sie trägt schon Verantwortung und Peter Pan ist so, juckt mich doch alles gar nicht. Ja, ich will Spaß haben.
Ja.
So, und dann überredet er sie aber. Er geht dann nach Neverland mit ihr, Nimmerland.
Ja.
Und er heißt ja auch Peter Pan. Also Pan ist ja dieser griechische Gott, dieser Ziegenbock, der die ganze Zeit Party macht und feiert. Und,
ja.
Und Peter meinte da zum Beispiel, Pan ist auch das lateinische Wort für alles. Und er ist alles, also das reine Potenzial, etwas sein zu können. Aber er ist es nicht, wie ein Kind. Kinder sind ja auch reines Potenzial.
Ja.
Sie sind klein und vielleicht ist auch einer Anziehung von uns, dass wir sie sehen und so viel in ihnen sehen, was sie sein könnten,
ja.
Weil sie so reines Potenzial sind, einfach rein. Da ist noch nichts. Sie sind noch gar nichts, aber sie sind halt dieses Potenzial, was uns auch so fesselt. Und deswegen heißt er Peter Pan und geht dann mit ihr nach Neverland und sie landet dann irgendwie und die Lost Boys, seine Gruppe da, fangen auf einmal an, Wendy zu beschießen, weil sie die irgendwie für einen Feind halten.
Ja.
Weil sie ja älter ist als die anderen und die Piraten sind ja die Erwachsenen, die Bösen. Und dann ist sie völlig aufgelöst, sagt so, Peter, das geht doch nicht, warum beschießen deine Jungs mich und so. Und dann dreht er sich einfach um und so, ja, ich habe dafür jetzt keine Zeit. Er entzieht sich der Verantwortung, er hat gar keinen Bock darauf. Und dann geht sie zu den Meerjungfrauen mit ihm und erzählt die ganze Zeit einfach nur wie so ein kleines narzisstisches Kind, was immer von sich erzählen will, seine Geschichte, ja, was ich wieder alles erlebt habe und die ganzen Meerjungfrauen liegen ihm zu Füßen in seiner Fantasie, weil Neverland ist ja seine Fantasie.
Ja.
Das ist ja seine Geschichte, die er sich ausdenkt. In seiner Geschichte gibt es nur Charaktere, die ihn vergöttern und sie ihn unbedingt hören wollen. Und dann fangen sie auf einmal an, Wendy unter Wasser zu ziehen.
Ja.
Und sie kämpft dagegen an und sie versuchen sie halt, sie umzubringen. Und dann sagt Peter, das geht echt nicht, Mann. Die wollten mich gerade umbringen. Ja, ja, aber wir müssen zum nächsten Abenteuer. Juckt den gar nicht. Ich will keine Verantwortung tragen. Ich will einfach weiter. Und dann geht er zum nächsten Abenteuer.
Ich hab das gar nicht so schlimm in Erinnerung.
Ja, es ist eine gute Botschaft. Ist halt abgefuckt. Auf einmal. Kann man sagen, für Kinder, aber eigentlich auch nicht.
Ja.
Eigentlich ist es ist halt so. Und Captain Hook zum Beispiel auch super interessant.
Der ist cool.
Der hatte dieses Krokodil mit dem Wecker im Bauch. Und da fragt man sich, warum hat denn der einen Wecker im Bauch? Ne? Und dann heißt es halt ja, das Krokodil symbolisiert die Zeit, die am Erwachsenen nagt.
Oh, wow.
Deswegen hat sie ihm auch schon eine Hand gefressen. Und deswegen ist er so paranoid, wenn er dieses Klicken hört.
Ja.
Weil er weiß, die Zeit nagt schon wieder an mir. Das ist der Erwachsene, der nie richtig erwachsen geworden ist und jetzt sieht, was habe ich eigentlich mit meiner Zeit gemacht? Ich bin 35 zum Beispiel, ich habe gar nichts. Ich habe keine Frau, keine Kinder, keinen richtigen Job, keinen Sinn im Leben. Irgendwie habe ich nur dahin gelebt.
Shit.
Das ist so die Botschaft auch hinter Captain Hook. Also man sieht, diese ganze Geschichte ist voll von Botschaften.
Ja.
Ist aber eine Kindergeschichte. Deswegen sind die alten Disney-Filme so gut.
Extrem, ihr Liebste.
Und ich habe sie als Kind nie gesehen, aber jetzt,
wo
ich
wirklich
sie
als, nicht?
Nee, ich habe nie Disney-Filme oder Pixar-Filme geguckt.
Oh,
die Probleme mit den heutigen Filmen. Wenn wir schon über Peter Pan und diese Deutung gesprochen haben, dann können wir auch gleich immer nochmal anknüpfen, was eigentlich die Probleme der heutigen Filme sind.
Ich finde, die Filme sind wie Fastfood.
Seelenlos.
Ja, und sehr schnell.
Tieflos.
Und keine Qualität.
Ja, keine Charakterentwicklung, Charaktere, total austauschbar.
Ja.
Watchmen. Damit kann man das sogar vergleichen. Watchmen und Avengers zum Beispiel. Vergleich diese Superheldenfilme mal miteinander. was da für Charakter. Jeder Charakter bei Watchmen ist, hat Wiedererkennungswert. Jeder ist auf seine Art. Eigentlich ein extremer menschlicher Zug. Mhm. Und auch wie menschlich sie wiederum sind. Sie sind Superhelden und leben eigentlich ein Privatleben nebenbei. Aber sie haben Struggle damit, sie haben richtig Probleme. Und bei
Avengers.
Bei diesen Iron Man und so, ja, mein Leben läuft halt super, ich bin im Kampf der größte Ficker und im normalen Leben bin ich halt auch super toll. Und hey, das ist so richtig unmenschlich, als ob das irgendeiner von uns könnte, ansatzweise.
Deshalb sind sie Superhelden.
Aber das macht sie so komplett fern vom Menschen. Also, du kannst dich null damit eigentlich identifizieren, finde ich.
Aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
Ich weiß wirklich?
Nicht warum. Ja, ich mag der kühle Abstand. Ich mag zum Beispiel die neue Serie Winx gar nicht. Also Winx ist eigentlich so Kinderserie, richtig cool mit Feen und so. Und die waren so richtig perfekt und auch sehr weit weg von der Realität. Aber das Coole, oder das hat mir halt einfach extrem gefallen. Und jetzt haben sie aber Verfilmung gemacht. Voll viele schätzen das extrem, finden es richtig super. Aber zum Beispiel eine Fee ist super dick. Also ist richtig fest. Und das macht mich fertig, dass genau diese Fee einfach ausschaut wie jemand, wie ein Nachbar von uns.
Ja, aber das macht mich fertig. Da ist ja das Problem, das ist ja diese Body Positivity Statement wieder. Das ist A, will man dir wieder ins Gesicht drücken, dass du es jetzt toll finden musst, weil das jetzt die neue Moral ist. Und auf der anderen Seite, das ist ja auch nicht kongruent, das passt ja nicht irgendwie ins Bild.
So nee, überhaupt nicht.
Ein Superheld kann jetzt, der kann Probleme haben mit Gewichtsschwankungen und sowas, das ist ja alles gar kein Problem. Der kann auch Essstörungen, alles haben. Aber Hulk kann nicht so dick sein, dass er unbeweglich ist und dann trotzdem die krasseste Maschine sein. Das geht nicht, das ist nicht kompatibel. Und du kannst halt auch nicht ein Superheld sein, der Disziplin und die Stärke symbolisiert und aber gleichzeitig halt so aussieht. Das ist ja sowas von unehrlich eigentlich. Das verpackt man ja eigentlich dann nur rein, um zu sagen, guck mal, die sind auch super toll, die sind auch super krass. Ja, wir hassen ja auch keine Dicken. Das ist ja nicht das Problem. Du willst das einfach nur so normal machen, dass das genauso toll ist wie ein trainierter Körper, in dem so viel Arbeit drin steckt, in dem so viel Disziplin und so viel Hingabe steckt. Du willst es einfach nur gleich machen. Und das ist wahrscheinlich unser Problem mit diesen, oder mein Problem auf jeden Fall mit diesen Symbolen.
Wobei man sagen muss, das Tor, den haben sie schon sehr menschlich gemacht. Und das hat mir eigentlich dann teilweise gar nicht so gut gefallen, weil ich will nicht, dass Tor so ausschaut wie...
Ja, aber er war auch wieder kindlich. Es war so kindisch irgendwie. Und ich mag das auch bei diesen Marvel-Filmen nicht mit diesen blöden, nur das 15 Sprüchen und soll irgendwie sowas witzig sein. Und das wird alles so gezwungen. Ich kann mir das nicht geben.
Okay.
Wirklich nicht. Also Watchmen finde ich als bestes Beispiel. Diesen Film, vergleich den, wie diese Charaktere sind. So der Rorschach zum Beispiel. Mhm. Super krasses Gerechtigkeitsempfinden und verliert sich selbst total da drin. Wird irgendwann selber zum Feind des Staates und so etwas, obwohl er den eigentlich verteidigt hat. Der Comedian hat überhaupt keine Empathie mehr, alles ist ihm scheißegal und wird dann teilweise zum Vergewaltiger und so. Dann hast du den Mr. Manhattan so übermächtig, und das ist auch eine Kritik an den anderen Superhelden, so übermächtig, dass er mit Menschen nicht mehr anfangen kann. Weil er, das ist ja wie mit dem Hund, du hast ihn gern, aber was kann der Hund dir über dich erzählen? Also, oder was kann der dir sagen, was du noch nicht weißt? Ist das viel? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Und so ist Manhattan umringt von eigentlich Haustieren. Also das macht den Charakter so geil, dass er einfach so übermächtig geworden ist, dass er einfach dass er so distanziert ist von den Menschen und sich einfach mit denen nicht mehr abgeben kann. Und das macht ihn wiederum auf der Seite cool. Rorschach hat seinen Platz, der Comedian. Dann hast du die ältere Frau, die dann ins Altersheim kommt und die vorher halt so ein Symbol der Ästhetik war und ihre Schönheit präsentiert hat, und dann ist sie auf einmal noch, ertränkt sie alles in Alkohol und ist eigentlich völlig abgefuckt.
Wow.
Und den narzisstischen Bösewicht in der Geschichte, der ja versucht, den Dritten Weltkrieg dann zu verhindern, den Kalten Krieg, das eskaliert, indem er dann halt 3 Millionen Menschen über den Jordan schickt. Aber er ist...
Was hat er gemacht? 3 Millionen Menschen?
Über den Jordan geschickt, sagt man, oder das umgebracht halt. Er hat die halt mit so einer Atombombe und so, das hat er die halt vernichtet.
Oh, shit.
Aber er war halt trotzdem... Du hast gesehen, natürlich, seine Motive, wie er das handhabt, ist schon eigenartig. Also er war auch der intelligenteste Mensch, also hier sagt man immer so in der Story, er ist der intelligenteste Mensch der Welt, abgesehen von Mr. Manhattan, aber der ist ja nicht mehr intelligent, der kann ja in die Zukunft sehen.
Ja.
Das macht ihn ja auch so, deswegen geht er ja auch weg, weil er irgendwann alles sehen konnte, er war unbesiegbar und hat sich vom Planeten abgewandt und geht dann auf einen anderen Planeten, weil er es nicht mehr erträgt, weil es ihm zu langweilig ist. Er verliert auch die Beziehung zu seiner Frau, weil er mit ihr nicht mehr anfangen kann.
Okay.
Das ist einfach er ist kein Mensch mehr. Und ein Mensch kann keine Beziehung mit einem Nichtmenschen führen. Und dann dieser Bösewicht, der ist halt der Intelligenteste und ist dann halt, er ist halt wirklich ein Bösewicht, der Intelligenteste. Normalerweise, heute haben wir so Bösewichte, die dann der Bösewicht sind und die sind zwar auch irgendwie mächtig, aber die sind gleichzeitig auch Trottel. Und das finde ich bescheuert, dass man jemanden verkaufen will, dass der Bösewicht irgendwie so allmächtig ist, also so eine große Bedrohung darstellt, aber er ist auch urtrottelig in seinem Verhalten und total vorhersehbar. Und dann, das mindert auch den Wert des Helden, wenn er gegen ihn kämpft, weil eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum, guck mal, der Held ist jetzt so super stark und am besten, wenn wir jetzt irgendwelche Frauencharaktere nehmen, wir repräsentieren Frauen als starke Persönlichkeiten jetzt, indem wir ihnen einfach einen trottligen, männlichen Gegner geben, den sie dann locker weghauen. Aber der vorher die große Bedrohung ist. Also er ist gleichzeitig die große Bedrohung, aber er ist auch eigentlich ein kindlicher Vollidiot. So, wie geht das zusammen, bitte? Erklär mir das. Also ich finde, das ist eine reine Verarsche eigentlich.
Das verstehe ich. Was meinst du? Ja. Ich finde es aber hart bei vielen Marvel-Filmen, wo du dann die Entwicklung von den Bösewichten siehst. Und du siehst, die waren einmal eigentlich vorher auf der Seite von dem Helden sozusagen. Und eigentlich auch befreundet mit dem und plötzlich ist der auf einer ganz anderen Wellenlänge richtig arg. Also finde ich gar nicht schlecht gemacht.
Das ist auch keine schlechte Eigenschaft. Also das ist etwas, das kann man ja auch zugutehalten. Ja. Das sind auch keine rein schlechten Filme.
Hey, wenn wir davor von Narzissten gesprochen haben, hast du American Psycho geschaut?
Aber natürlich, habe ich American Psycho nicht nur einmal.
Sehr gut. Gestört, richtig gestört, aber
du folgst mir noch nicht lang genug. Ich habe ganz viele American Psycho Memes schon gepostet.
Wirklich?
Ja, ganz viele.
Ich finde den Film extrem cool, obwohl ich so eine Filme nicht mag, wo Menschen umgebracht werden und alles. In die Richtung halt.
Aber da ist es ja auch irgendwie cineastisch anders dargestellt. Das ist jetzt so ein Nebenbei-Ding eigentlich.
Ja.
Es geht die ganze Zeit nur darum, in seinem narzisstischen Verhalten, wie er die Welt sieht.
Ja, völlig gestört.
Völlig geil.
Diese Szene, extrem gut.
Ja. Diese Szene mit den Karten, wie sie sich ihre wie heißt das nochmal?
Ah, die Visitenkarten haben sie ausgetauscht. Und die hat sich besser angefühlt als seine.
Und dann kommt der nächste an, die ist noch krasser. Und dann kommt am Ende der eine mit, dann hast du sogar das Papier irgendwie so gewölbt. Wie so ein Marmorgefühl, wenn man darüber fasst. Und er innerlich bricht er fast zusammen, weil er denkt so, nein, das kann nicht sein.
Der hat die bessere Visitenkarte als ich.
Ja, weil für den Narzissten ist ja alles ein Wettkampf. Ich muss, daran ist mein Selbstwert ja gerade gekoppelt in diesem Moment. Und wenn ich das jetzt nicht, dann bricht wieder etwas in ihm zusammen und das erträgt er nicht.
So ein guter Film. Wahnsinn.
War das nicht auch der Grund, warum er ihn dann halt den Kopf eingeschlagen hat danach?
Ja. Die Visitenkarte.
So geil.
Ich weiß nicht mehr, warum er die eine Frau umgebracht hat, aber ich fand die Szene extrem krass, wie sie gedacht hat, sie ist schon frei und läuft die Stiegen runter.
Und dann lässt er die Muttersäge auf sie drauffallen.
Das ist so
schön. Und er zielt so richtig, als würde er so ein Tier gerade zugucken, wie es abhaut. Und er weiß ganz genau, das schaffst du nicht.
Voll. Es ist echt gestört, dass wir gerade darüber sprechen, jetzt zum Ende auch noch, aber ich finde den Film extrem gut.
Ja, also Serienmörder sind super interessant. Die haben auch, von Serienmördern kann man eine Menge lernen.
Hast du die Serie geschaut? Ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du hast die ganzen Sachen immer wie Amazon Prime oder so. Hast du Bad Boys geschaut, zufällig noch? So Serie auf Amazon Prime?
Nee.
Extrem gestört, ähnlich gestört, aber mit Superhelden. Richtig mächtigen, bösen Superhelden. Teilweise völlig verrückt.
Ist aber nicht die, wo die Superhelden so asozial sind, oder?
Ziemlich asozial, ja. Wo der Superman mit den Augen die halben Leute zerlasert.
Doch, ich habe ein paar Folgen davon gesehen.
Ja, gestört, gell. Oder, ja, ich kann gar nicht alles aussprechen, weil ich weiß nicht, wer alles zuhört. Und sorry, wenn das jetzt ein bisschen triggert, aber...
Da muss man durch.
Ja, voll.
Die Leute posten ganz andere Sachen, gerade heute in Kriegszeiten. Diese Triggerwarnung bin ich auch kein Fan von.
Ja,
es kann nicht sein, dass wir die Menschen immer weiter... fernhalten von allem Bösen, weil die Welt ist voll mit so viel Bösen, dass du dir angucken könntest und es macht dich auch naiv. Also du grenzt dich ab von dem, was real passiert.
Das ist ja das, ja. Und ich mache das fertig, was eigentlich wirklich passiert und dass ich in einer Welt lebe, wo es mir Gott sei Dank gut geht, aber ich weiß, keine Ahnung, vielleicht kann es passieren, dass, keine Ahnung, 5 Gassen weiter eine Frau gerade entführt wird oder was weiß ich. Weiß nicht, das ist so verrückt einfach.
Aber genau das ist es. Es kann halt dich auch genauso treffen. Und deswegen darfst du es nicht verleugnen. Das und auch nicht verdrängen. Das ist.
Ja.
Du musst, das gehört auch zum Erwachsensein einfach dazu. Ich meine, unsere Menschheit ist, was ist da alles schon passiert?
Ja.
Und es kann nicht sein, dass wir jetzt hier in dieser Wohlstandsgesellschaft uns dann abdrehen von all dem. Nicht nur, weil es gefährlich ist und du naiv wirst, sondern auch, weil auch gerade in diesen Geschichten, wie bei Viktor Frankl, da stecken halt die schönsten Erlebnisse, kannst du, die größten Geschichten, die größten Taten drin. Das siehst du bei Solzhenitsyn genauso. Der hat ja diese interessante Eigenschaft gehabt, dass er dann in dem Archipel Gulag hat er ja im Gulag sich dann darüber Gedanken gemacht, was hat eigentlich, wo bin ich eigentlich schuld in all diesen Sachen, die ich jetzt mein Leben durchgehe, in dieser Situation, hat er dann aufgeschrieben, was eigentlich all die Gründe waren, wo ich mit Schuld dran habe, dass ich eigentlich hier bin, wo ich bin. Das ist dann auch eine interessante Sache, so gar nicht Opfer sein, sondern wirklich sagen so, wo bin ich eigentlich selber schuld, dass ich jetzt hier bin? Zum Beispiel hat er auch den Kommunismus selber supportet. Ein Teil, warum du...
Ja.
Das System hat sich gegen dich gewandt. Das ist auch ein Teil, warum du schuld bist. Und dann gibt es aber irgendwann einen Teil, wo du sagst, okay, das ist einfach Schicksal. Da konntest du nichts machen. Da bist du halt wirklich Opfer. Aber wenn du das erstmal so durchgemacht hast, dann identifizierst du dich auch nicht so viel damit. Mhm. Weil du weißt, okay, das ist jetzt passiert und ich weiß, wo meine Verantwortung liegt. Und wenn ich das erstmal abgearbeitet habe, dann kann ich immer noch mich darauf fokussieren.
Für das liebe meine Mom. Also sie hat immer VHS, ja. Mhm. Diese fetten...
Ja, die kenne ich auch noch.
...alten Dinge daheim gehabt und wir haben alles Mögliche angeschaut. Also Disney, alles daheim gehabt. Aber vielleicht, weil ich das so gut kenne, denke ich mir selber nie wirklich drüber nach, was das alles für Bedeutung gehabt hätte, weil man es ja so auswendig kennt.
Ja, das und man muss sich auch mal wirklich damit befassen. Also du kommst ja nicht direkt da drauf. Du, je mehr du... Das ist ja so die Jungsche Theorien, also die Archetypen, welche Charaktere befinden sich da drin.
Und ja.
Das macht dann halt Zirkus auch so interessant, was ein Clown und ein Narr eigentlich ausmacht. Der Narr ist ja, kann man sagen, eigentlich ein sehr demütiger Charakter.
Ja.
Und das Interessante ist, er spiegelt ja dann auch, also er mahnt durch Spiegelung ja, oder durch Possen die sich zu ernst nehmen und die Herrschenden gerade immer daran, dass sie sich gar nicht mal so ernst nehmen sollten. Und dass diese Demut wichtig ist, weil du sie brauchst, um auch neue Sachen anzufangen. Wenn du eine neue Sache anfängst, du gehst zum Kampfsport und du hast damit vorher nie was zu tun, du bist halt ein Narr, wenn du da hingehst. Du kannst ja gar nichts, du bist halt ein blutiger Anfänger. Aber das gehört dazu, musst du halt sein. Und das nach Jung ist zum Beispiel der Narr auch der archetypische Vorgänger des vollkommenen Menschen. Weil er die Grundbasis legt. Er ist der gut aussehende junge Mann, der am Abgrund des Berges spazieren geht, ohne sich den Kopf zu machen. Aber er geht das Risiko ein, runterzufallen und wieder von ganz von vorne zu starten. Mhm. Und dazu musst du bereit sein. Immer wieder, wenn du runterfällst, auch wieder hochzukommen. Mhm. Und wenn du diese Grundbasis hast an Demut und das immer wieder, weil du wirst nicht nur einmal anfangen, vielleicht hast du einen Kampfsport angefangen und bist jetzt auf einem hohen Level und dann machst du irgendwas anderes, gehst in den Job und du bist halt wieder irgendein so ein Trottel vom Dienst. Ne? Ja. Der Meister schikaniert dich durch die Gegend, aber das gehört dazu. Du musst halt auch Ungerechtigkeiten ertragen. Das ist halt das Leben einfach.
Das machen die meisten heutzutage nicht, oder?
Nee. Das ist ja das Problem. Sie wollen, viele Leute wissen nicht, was sie arbeiten sollen, weil sie halt auch Angst haben oder nicht möchten oder zu bequem sind, halt einfach mal einen Job auszuprobieren. Und ich habe in meiner Ausbildung zum Beispiel eine Ausbilderin gehabt im Kindergarten. Ey, die war richtig behindert, anders kann ich nicht. Die war einfach gestört, wirklich. Ich habe die so gehasst. Und ich weiß noch, dass ich jeden Morgen dahin gefahren bin mit einem so ekligen Gefühl. Ich dachte, ich will die einfach nicht sehen. Die hat mich schon so aggressiv gemacht teilweise, dass ich mir dachte, wenn die mich jetzt anfasst, dann knall ich ein paar. Ich habe die so gehasst. Die hat mich so richtig mal... Ja. Die hat mich nämlich immer manipuliert. Die meinte, du brauchst eine 3 zum Beispiel. Also du musst eine 3 haben, weil der Erzieher ist in zwei Parts aufgeteilt. Du hast 2 Jahre den Sozialassistenten zum Beispiel. Das wäre eine Ausbildung. Und dann machst du noch 2 Jahre. Dann hast du den staatlich anerkannten Erzieher.
Okay.
Und in der Zwischenphase musst du zum Beispiel eine 3 im praktischen Bereich haben, um dann halt in die Erzieherklasse zu kommen. Und da kommt die halt die ganze Zeit an, mach mal das und das, mach mal dies und das. Und dann heißt es, aber schon direkt, ohne dass ich irgendwas sage, aber ohne Widerwort, so willst du ja schließlich eine 3 haben. Und damit hat die alles gerechtfertigt. Das hat die so richtig ausgenutzt. Alter, die war halt so eine richtig Verbitterte, die sehr stark ihre Macht ausgelebt hat. Und die hat das total geil gemacht. Aber wenn du das durchgestanden hast, dann hast du auch mehr Motivation, dir einen geilen Job zu suchen. Und das habe ich jetzt und ich gehe nie mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit. Ich habe immer, manchmal habe ich mehr Bock zu trainieren als zu arbeiten, klar. Ja, aber ich gehe nie zur Arbeit und denke mir so, boah, hatte gar keinen Bock arbeiten zu gehen oder so. Meine Arbeit ist super. Team ist super, Chef ist super, Arbeitsbedingungen, das Klientel ist toll.
Ja.
Ist faszinierend. Auch anstrengend, klar, aber auch faszinierend.
Du hast Grundschulkinder oder wie?
Nein.
Was hast du?
Ich habe Jugendliche mit Autismus, Schizophrenie und anderen Störungen zum Beispiel.
Ja.
Das ist mein Klientel.
Das ist aber gut, wenn du auf alles vorbereitet bist irgendwie.
Ja. Also man sollte dort in diesen Beruf nicht gehen, wenn man kein gefestigter Charakter ist. Weil das Interessante bei denen ist, die arbeiten sehr stark unbewusst und die riechen deine Unsicherheit sehr stark und dann manipulieren die dich und dann versuchen die dich zu brechen. Das sind die ersten Monate, das geht direkt los, alles zu testen, womit kann ich dich irritieren?
Echt?
Könnte alles sein, Gewalt, sexuelle Anspielung, alles mögliche. Sie werden alles rauskramen, um zu gucken, womit kann ich dich triggern? Und das machen die nicht mal bewusst. Die wissen sie eigentlich gar nicht genau, was sie da machen. Aber die machen das erstmal, um zu gucken, ob sie ihr Machtgefühl zum Beispiel ausleben können.
Ist es eine Schule oder was ist das genau?
Nee, das ist eine WG. Die leben in einer WG mit uns.
Okay.
Und wir haben den Schichtdienst dort zum Beispiel. Ja. Und dann, also sie gehen zwar auch zur Schule zum Teil.
Ja. Boah, krass. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe eigentlich immer den Sportmanagement-Teil gewählt. Einfach nur, weil, keine Ahnung, macht mir Spaß, Sachen organisieren und alles. Und ich war damit meine ganzen Fächer schon fertig und ein Semester war halt dann ein bisschen Fahrt. Ich habe nur noch Prüfungen gehabt. Meine besten Freunde, die waren alle im Gesundheitsbereich. Mhm. Und dort hast du ein Fach gehabt, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendetwas mit psychisch Behinderte. Darf man das überhaupt sagen?
Ich
weiß gar nicht.
Ey, ich finde dieses blöde Umframe, da sind wir uns auch so in unserem Beruf sehr einig. Ja. Hört auf, immer alles, weil das interessiert die selbst nicht, die Klienten.
Eben,
also bei uns ist es auch so, das war schon fast so ein Einstellungsmerkmal, so benutzen sie auch vulgäre Sprache zum Beispiel, weil du sollst auch die Sprache der Kinder sprechen, nicht in deiner komischen, elitären Sozialpädagogenmasche dann da vor sich hinreden und sagen so, nein, Tobias, also wir haben hier gewaltfreie Kommunikation, wir wollen nicht Hurensohn sagen, aber das ist dem scheißegal.
Ja.
Der wird dann noch viel öfter Hurensohn sagen, weil der hat Bock da drauf.
Ja.
Das ist auch völlig lächerlich.
Total, finde ich ja.
Die nehmen sich alles so ernst dann in diesem Moment. Das, warum? Und auch dieses Umframe. Wir müssen alles, das ist eigentlich so die euphemistische Tretmühle. Wir müssen einen neuen Griff, dann ist der irgendwann, weil das dann Leute sagen, dann sagen sie zum Beispiel nicht mehr, oh, du bist behindert, dann sagen sie halt, du Eingeschränkter. Und dann wird das oft genug gesagt und dann kommt das, dann wird wieder ein neues Wort gesucht. Und das ist halt ein ewiges Spiel von irgendwelchen nicht Erwachsenen kann man sagen. Die dann denken so, oh, die Fühlis, die Gefühle wieder.
Ja, voll.
Ja.
Das Wort eingeschränkt, das ist so ein lustiges Schimpfwort von meinem Cousin. Ich finde das echt so lustig, wenn er das sagt.
Irgendwann machst du auch einen Spaß draus, einfach mal so, neue Begriffe dafür zu finden. Wie kann ich das verbotene Wort umschreiben?
Ja, voll.
Und ich werde ein Wort finden, hundertprozentig, und dann kriegst du das zu hören. Das ist ein Problem.
Egal, auf jeden Fall. Habe ich da halt mit Behinderten dann ein Semester gearbeitet. Und ich war da beim Fußballspielen und es waren so nette Leute. Es war alles so 18 Jahre da herum, plus minus, und mein bester Kumpel ist reingegangen und der hat so kein Problem gehabt mit denen, der hat sie umarmt, der war da einfach, und ich bin reingekommen, ich habe mich so viel am Platz gefühlt, ich war so richtig völlig überfordert, weil jemand, ein Mädel sofort hergekommen ist und meine Haare angegriffen hat, und ich box gar nicht, wenn jemand so viel Körperkontakt da gibt, vor allem mit fremden Menschen, die ich nicht kenne. Dann haben sie irgendwie komisch gerochen und sie waren einfach anders. Sie haben Fragen gefragt, die fragt man jetzt, wenn du die noch nicht kennst. Das hat mich so völlig überfordert, einfach auf jeder Art und Weise. Und ich kann damit nicht umgehen. Kein bisschen. Ich weiß nicht, wie du das schaffst.
Also ich habe zum Beispiel so Bindungsprobleme oder sowas. Ich habe zum Beispiel einen, der krabbelt schon ständig auf meinem Rücken rum, auf meinem Schoß. Und ich habe damit gar kein Problem.
Echt?
Überhaupt nicht, weil ich finde, also, man muss sich auch immer überlegen, was ist mit dir los, dass du das nicht kannst?
Ja.
Was ist dein, weil das ist interessant in diesen Störungen von ihnen, sie sind ja oft einfach nur, die haben oft Störungen, die der normale Mensch halt in seinem Alltag hat, aber halt im absoluten Extrem, das ist halt gar nicht, dass sie nicht in der Lage sind, damit in der Gesellschaft zu funktionieren, aber du erkennst dich auch in manchen selbst wieder, oder sie spiegeln etwas oder rufen etwas hervor, wo du merkst, okay, das ist eigentlich mein Problem. Warum komme ich mit dem und dem zum Beispiel nicht klar mit dem und dem Verhalten? Was ist eigentlich mein Problem dahinter?
Ja.
Eigentlich müsste ich das so easy ertragen können. Auch das Rumkrabbeln zum Beispiel. Was ist mein Problem mit Nähe zum Beispiel, dass ich es nicht schaffe? Das ist aber ein Junge, mit dem ich eigentlich jede Woche mehrmals sehe, auf meinem Rücken oder so rumkriecht. Warum ist mir das zu nah? Eigentlich nicht normal, meiner Meinung nach.
Ich weiß es, weil warum. Aber trotzdem, gut.
Ja, und das
aber ich kenne es nie, also ich weiß nicht.
Ja, mit dem Klientel zu arbeiten, ist auch nochmal eine andere Sache.
Ja.
Davon muss man echt eigentlich gemacht sein.
Ja.
Die meisten Leute können das nicht. Ist halt auch wirklich herausfordernd. Man muss auch ein bisschen darauf stehen, so eine Herausforderung zu kriegen und halt auch die Abgründe ein bisschen des Menschen da zu sehen.
Mhm.
Es sind jetzt nicht immer die liebsten Menschen, kann man sagen. Denn du hast auch Tage, wo du halt wirklich froh, wo du denkst, das ist der Grund, warum ich diesen Job mache. Geil. Da, wo du so eine richtig, wo du seine Seele berührst, zum Beispiel.
Echt?
Das ist wunderschön. Und dann hast du Momente, wo du denkst, eigentlich ist es Das ist schon sehr psychopathisches Verhalten, was dir gerade in den Tag gelegt wird. Das ist schon sehr wirklich krass.
Ja.
Ja.
Was hast du so als schönsten Moment da in Erinnerung?
Der schönste Moment. Ja, es gibt einen, der verdrängt sehr stark. Also verdrängt tun sie sowieso, das machen wir ja alle. Aber ja, in so immensen, starken Prozess. Und da gab es mal mit mir und einem Kollegen 2 Stunden Gespräch auf ihn ein. Und dann hast du immer wieder gesehen, wie dieser Verstand angefangen hat zu arbeiten. Wenn er einfach, das wechselte immer mit seinem, der hat dann gekopt alle paar Sekunden und hat dann angefangen, dich anzubrüllen, zu beleidigen. Und dann war er so, guck nach unten auf den Boden. Und du siehst richtig, wie sein Gehirn rattert und rattert und rattert. Und das, das geht ihm nahe auf einmal. Du merkst so ein bisschen, du weichst seine Gefühlswelt auf, die super kalt ist.
Ja.
Und das war sehr spannend zu sehen. Da dachte ich mir, das ist hochfaszinierend. Weil wenn du den sonst so erlebst, der ist nicht viel mit Empathie und ich hab dich gern. Es ist mehr so ein, ja, zu dir und dir bin ich nett, weil ich was davon haben möchte. Mhm. Ich bin nett zu dir, wenn ich irgendwas, in der Hoffnung, ich krieg danach was. Und dann hast du aber da echt gesehen, da hast du den Menschen mal berührt.
Mhm.
Da hast du gesehen, wie er gerade nach 10 Minuten mal das Ding wieder verdrängt. Und da wurde mir ganz anderes Verhalten gezeigt, aber du hast gesehen, du hast ihn immer wieder gehabt. Das konntest du so bei dem wildsprachig sogar in die Augen sehen. Er hat geflackert mit dem Augen, wenn er gedacht hat. Er war aggressiv,
ja,
fokussiert auf dich und dann, wenn er gearbeitet hat, haben die Augen geflackert und er hat auf den Boden geschaut. Und da war er schon so, ja, du hast recht, ja, 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 doch, doch. Und dann schwenkt das wieder um in entweder Aggression oder totale Hilflosigkeit. Ja, ihr seid alle schuld daran. Oder wenn du das noch einmal sagst, ich schlag dir den Kopf ab. Alles Mögliche so. Und du weißt ganz genau, der kämpft gerade selber mit sich. Und das war schön zu sehen.
Ja.
Dass du das in Gang bringst, dieses eigentlich für ihn gar keine schöne Situation, aber nötige Situation. Und das ist toll zu sehen, wenn jemand anfängt, mit sich selber zu kämpfen, wenn er die ganze Zeit verdrängt. Und dann ist das ist der allererste Schritt, damit sein Leben endlich mal ein bisschen besser wird.
Okay.
Mhm.
Hast du das Gefühl, dass sie die auch, immer du hast gesagt, du hast Gott sei Dank einen starken Charakter, der schon sehr gefestigt ist, aber hast du das Gefühl, dass die vielleicht auch ein bisschen auch verändern?
Ja. Yeah. Also ich bin schon wesentlich abgestumpft. Also wenn ich manchmal Leuten erzähle, was so auf meiner Arbeit,
ja,
natürlich unter Datenschutzregeln, alles konform, natürlich mitgeteilt. Das ist eigentlich so, Digga, warum lachst du darüber?
Ja.
Das ist doch nicht mehr witzig eigentlich. Aber du gewinnst halt, und da hat der Humor auch seinen Platz, wie in dem KZ bei Frankl, wenn er erzählt, Humor ist wichtig, um Distanz zu der Situation zu gewinnen. Mhm. Weil manche Sachen, da denkst du, wenn du das siehst oder erfährst, eigentlich kannst du nur weinen oder lachen, eins von beiden. Und dann natürlich will ich die zweite Variante, ja, weil sie mein Liebste ist, den Humor, um etwas Ekliges besser zu verarbeiten. Für mich war das auch ganz normal, dass man sich aus Spaß, zum Beispiel mein bester Freund, als meine Mutter gestorben ist, du wirst das Wort Hurensohn weiter in meiner Gegenwart benutzen. Ich will nicht, dass du Rücksicht da so auf mich nimmst. Benutz das, denk dir nichts dabei, scheißegal. Spaß muss Spaß bleiben, ja, weil Humor ist wichtig und den kann man auch nutzen, um solche Situationen besser durchzustehen. Und das haben wir auch einmal, das war auch einmal witzig, da hatten wir eine Situation, in meiner Berufslaufbahn, da hatte ich einen Kollegen, und der eine Klient, der ist sehr, er sieht sich immer sehr gerne als Opfer, weil das halt auch eine bequeme Position ist. Das sieht man ja heutzutage ganz stark.
Oh, ja.
Opfer sein ist eigentlich schon
sehr viele,
schon erstrebenswert mittlerweile. Da kann man viel mitmachen, viele Klicks mit generieren, die auch viel Kohle mitmachen.
Und viele möchten das einfach nicht ändern, weil sie, ja, schon so gewohnt sind, da drin zu sein. Und sie wissen, oh, mein Leben ist scheiße.
Ich bin Opfer dieser ganzen Umstände.
Ja.
Und dann sagt er so, ja, und ihr habt alle so gut, ihr mit euren, weißt, ihr habt noch eure Mütter. Und dann war so mein Kollege und ich gucken uns an, so, wir haben unsere beiden Mütter auch nicht mehr, Alter. Und wir fangen alle an zu lachen, so. So, weil er so völlig aufräumt, so, ja, und ihr mit euren ganzen Müttern, ihr habt den ganzen Spaß und ihr habt dann irgendwie Verbindungen und bla bla bla. Und dann fangen wir so an zu lachen, so, unsere Eltern, ja, meine Mutter ist auch tot, seine Mutter ist auch tot. Welche Mutter lebt hier noch? Komm, erzähl mir das. Ja, und das lockert das alles auf, du baust Distanz auf und das brauchst du.
Ja, das stimmt. Die Distanz ist, glaube ich, echt schwierig. Ich habe das Glück, ich arbeite eigentlich nur mit Menschen, die irgendwie super viel Erfolg haben im Leben oder, keine Ahnung, sich irgendwie durchgekämpft haben oder spannende Sachen machen. Ich habe immer das Gefühl, weißt du, dass du dann selber ein bisschen was mitnehmen kannst dafür. Und ja, ich habe dann immer aber so Angst, weiß nicht, wenn man dann in einem anderen Umfeld arbeitet, dass man vielleicht da zu viel mitnimmt von dem Umfeld.
Ja, aber das braucht man auch. man muss auch was mitnehmen. Also nicht mitnehmen in dem Sinne, dass ich zu Hause sitze und dann, wenn die Situation so abgefuckt war, dass ich sie mit nach Hause nehme, dann ist sie wirklich schlimm. Das ist einmal passiert. Und das möchte ich auch nicht benennen, was da alles passiert ist. Aber das ging auch vor Gericht alles und so. Das war halt wirklich abgefuckt. Also das war ein Psychoterror. Und der gleiche Junge, der hat mir Messer unter den Hals gehalten. Was? Und das ging auch vor Gericht wegen Raub. Da hat mich in den Wald gelockt und man so plötzlich ganz manipulativ, ja, weißt du, lass uns spazieren gehen. Das machen wir halt oft. Aus der Situation rausgehen, spazieren gehen, dann beruhigen die sich. Das hat er als Vorwand genommen, ein Messer zu zücken, um dann zu sagen, so, gib mir ein scheiß Portemonnaie.
Was?
Ja, und ich dachte mal so, du bist so ein Bastard, Alter, das gibt's doch nicht. Und dann war das so ein Mexican Stare-Down. Ich mit ohne Waffe, er mit Waffe, und dann war das erstmal so, okay, wer macht den ersten Schritt jetzt?
Ja.
Das hat sich dann auch irgendwann beruhigt, aber man muss sich vorstellen, das war noch die eher entspanntere Situation mit dem.
Was ist das für so ein Kind, keine Ahnung, Mensch.
Und das habe ich irgendwann, also nicht diese Situation, aber das habe ich irgendwann mit nach Hause genommen. Da war ich echt so, ich komme nicht klar, Mann. Der ist ja so, der stresst mich so sehr, dass ich nicht mehr klarkomme. Dass ich wirklich langsam meine Kontrolle verliere über über was mit mir passiert. Aber ansonsten nehme ich da nichts mit, außer was Positives. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, ein Sinn meiner Arbeit ist, wie funktioniert der Mensch natürlich, das ist meine psychologische Sicht.
Ja.
Und das nehme ich gerne mit. So immer wieder zu sehen, okay.
Ja.
Das Interessante bei dir ist, das Unbewusste siehst du ganz stark bei dir, weil die kontrollieren ja fast gar nichts. Es ist ja immer die Störung, die eigentlich zu dir spricht. Es ist nicht eigentlich der Mensch so richtig. Wenn du die Menschen erreichst, ist schön, wie mit dem Beispiel, dass du auf ihn einredest und dann merkst, okay, was ist eigentlich dahinter? Aber oft ist es die Störung, die mit dir kommuniziert. Aber das ist auch gleichzeitig dann so das Unbewusste, wie der Mensch bestimmte Sachen verarbeitet.
Ja.
Und sich dann zeigt, oder wie er funktioniert als Mechanik. So. Super interessant zu sehen. Das nehme ich gerne mit nach Hause. Und denke mir so, boah, wie geil ist das eigentlich? Ne? Andere denken sich so, der ist einfach eine Stunde lang ausgerastet, da hieß es und dieses Verhalten. Der wirft mit Sachen um sich, sagt das und das zu dir. Für mich ist das einfach faszinierend. Das ist schon sehr interessant, was dann so passiert, wie die. Ich würde so gerne Beispiele nennen, aber ich weiß nicht, ob ich das aus Datenschutzgründen sagen darf, aber deswegen mache ich es besser nicht. Aber da gibt es so tolle Sachen, wo du völlig gestörtes Verhalten, wo du denkst, wow. So reagiert der Mensch in dieser Situation, wenn das und das als Vorgeschichte passiert ist.
Ja. Ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn mir jemand einfach dauerbeschimpft. Ich weiß nicht. Selbst wenn ich weiß, ist es nicht der. Ja.
Das ist irgendwann so, ja. Irgendwann wird das gängig, dass du die einfach ansprichst mit Arschloch, Opfer, irgendwas.
Wirklich?
So, ja. Ist doch egal. Es kommt auf den Kontext und wie du es sagst. Zum Beispiel, ich bin nicht sauer, sie dürfen alles zu mir sagen. Es muss halt stimmig sein. Irgendwann, wenn die mich halt dauerhaft beleidigen, sage ich natürlich, okay, ich reg mich jetzt nicht auf, aber du kriegst das und das halt nicht von mir. Ich werde halt nicht weiter mit dir groß quatschen oder sowas. Und das wollen sie ja. Sie wollen halt viel, viel Aufmerksamkeit und viel Hingabe von einem Betreuer. Es ist eher das, was sie wollen, als zum Beispiel so viele Konsumgegenstände. Da sind sie zwar auch hart drauf, aber die Aufmerksamkeit ist echt nochmal die geilste Währung. Das ist wirklich so das Platin-Unternehmen.
Ja.
Da stehen die total drauf. Wenn du das verwehrst, dann werden sie schon mal
schwierig.
Dann denken sie schon mal ein bisschen drüber nach, so, dieses Verhalten soll ich vielleicht nicht zeigen, weil ich brauche das ja schon, ne?
Wahnsinn.
Aber wenn der so aus Spaß, weiß ich nicht, der kommt nach Hause und dann, also in die WG und dann sagt er so, was bist du hässlich, Alter? Aber mit so einem Grinsen im Gesicht, ist doch kein Problem, easy. Dann kannst du alles zu mir sagen, dann sage ich ihm auch, kannst alles zu mir sagen. Wenn ich weiß, die Situation, der Kontext stimmt.
Ja.
Dann sind Beleidigungen auch kein Problem. Die Leute machen immer so, beleidigen, stehen so im luftleeren Raum. So dieses und dieses Wort darf nicht mehr gesagt werden, weil das ist einfach eine Beleidigung an sich. Ja, aber es kommt auf den Kontext an. Wie gesagt, mit meinem Freund. Wenn irgendjemand auf der Straße mich Hurensohn nennt oder mein bester Freund, dann sind das zwei völlig verschiedene Welten.
Total.
Dieses Wort hat eine ganz andere Bedeutung dann.
Klar, ja. Das stimmt. Du, ich wollte halt unbedingt mit dir noch über einiges sprechen, und zwar ganz was anderes.
Jetzt kommt.
Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Keine Ahnung, du warst in Hongkong. Starten wir mal mit Hongkong.
Hongkong.
Wie bist du denn da dazu gekommen?
Also, da gibt es eine Gruppe von Jungs. Das ist unser in Deutschland Standard türkisches Restaurant gewesen, wo wir reingegangen sind. Und eines Tages meinte der eine, ja, also habt ihr Lust, irgendwie nach Hongkong zu fliegen? Und ich sag so, eigentlich schon. Ne? Also ich habe mir immer gedacht, eigentlich will ich mal so eine riesige Stadt sehen, so eine richtige Metropole.
Ja.
Wie sieht das aus? Möchte da niemals wohnen, aber ich will das mal sehen. Dann habe ich gesagt, ja, safe, lass das mal machen. Ich gucke so meinen Kumpel an und der Kumpel sagt so, ja, das ist safe, wir machen das, wir ziehen das durch. Die, seine Cousine arbeitet im Reisebüro, hat das alles organisiert. Das war auch recht günstig. Und dann sind wir da einfach hin.
10 Tage.
10 Tage. 11 Stunden Flug ist furchtbar.
Ja.
Also ganz ekelhaft. Vor allem, wenn man Knieprobleme hatte. Das ist auch richtig ekelhaft. Und dann kommst du da an und ich war überrascht über das Klima in Hongkong. Ich habe mir das ein bisschen kühler vorgestellt.
Zu feucht.
Ja, du kommst da, also du kommst an am Flughafen, denkst alles normal, und dann geht diese Schiebetür auf und dann ist es so, als jemand dir den Föhn ins Gesicht reinhält. Du kannst erstmal nicht atmen. Und so hast du die Tage verbracht mit irgendwie 4-mal Duschen am Tag oder so, weil du einfach so durchgeschwitzt bist.
Ja.
Und dann haben wir dann so ein straffes Programm durchgezogen, also eigentlich alles, was man in Hongkong sehen kann.
Ja.
Haben wir da echt durchgezogen, 10 Tage.
Was war das Schönste?
Oh, die Atmosphäre, das ist so ein ganz bekanntes Gebäude, da wurden auch schon ein paar Filme gedreht.
Mhm.
Das ist dieses, man kennt das, das sind so ganz viele bunte Balkone und dann geht das Ewigkeiten nach oben, aber von allen Seiten ist dieses Gebäude. Und du bist in diesem Innenhof und da habe ich immer gefrühstückt. Und das war so schön idyllisch.
Wirklich?
Ja, das war, glaube ich, der idyllischste Spot in ganz Hongkong, weil ansonsten ist alles, es ist nicht stressig überfüllt, dabei ist es schon überfüllt.
Das glaube ich. Und du warst 2019 dort?
Ja.
Zu einer Zeit, wo schon früher die Orgen Ausschreitungen waren.
Mitten in den Ausschreitungen. Da war so das Peak eigentlich. Also wir sind immer ins Hotel abends und haben Nachrichten geguckt und da hast du gesehen, wie die sich die Polizei und Demonstranten richtig geklatscht haben.
Das ist doch schrecklich, oder? Es tut mir so leid für alle, die in Hongkong leben.
Es ist schon eine abgefuckte Situation. Die haben da überhaupt alle gar keinen Bock drauf.
Ja,
also ich habe noch nie so viele Menschen bei einer Demonstration gesehen.
Ja.
Gut, da leben ja auch, glaube ich, 13 Millionen oder so etwas, aber... Ey, bis an den Horizont. Es war eine ganz lange Straße.
Ja.
Links, rechts, nur Menschen. Bis an den Horizont.
Das Schlimmste, dass es nichts bringt.
Ja.
Oder?
Und es ist eine andere Form von Demonstration als, ja, das ist eine andere Form von Demonstration, als wir sie haben. Die gehen direkt zur Gewalt über. Obwohl die halt sehr friedlich, aber die müssen so verzweifelt gewesen sein, dass sie sich mit der Polizei schlagen und so.
Wird ja machen, immer, wenn meine Freiheit so eingeschränkt wird.
Ja.
Alter Schwede.
Du willst dann nicht eingegliedert werden.
Na.
Vor allem, Hongkong ist halt wirklich anders als China.
Ja, völlig.
Das ist halt super freiheitlich. Das wirkt auch so sehr europäisch eigentlich.
Mhm.
Wenn du da rumläufst, siehst du auch einige Europäer. Du bist da halt nicht so... So eine Ausnahme bist du da halt nicht. Und es ist halt auch eine super reiche Stadt. Ne?
Mhm.
Also du siehst auf der Straße wirklich nur Taxen. Lamborghini, Ferrari.
Wirklich?
Ja, du siehst nur krasse Karren oder halt Taxi. Was anderes siehst du da eigentlich gar nicht. Und du kannst, ungelogen, in fast jeder U-Bahn hast du ein Rolex-Geschäft und kannst einfach eine Rolex kaufen. Du wanderst auf einem Berg, da oben ist eine Shopping-Mall mit Louis Vuitton, Prada, Rolex, kannst einfach auf einem scheiß Berg, ich weiß noch nicht, wer das macht, aber erstmal wandern gehen, Rolex kaufen.
Deswegen ist David Beckham gerne in Hongkong.
Kann gut sein.
jemand, der aus China kommt und den wir alle sehr gern haben, hoffentlich du auch, Li, der Li Xinjiang, sagt
man so? Der mit dem komischen Gesicht?
Oh ja.
Ah ja,
UFC
ich habe den gar nicht so sehr verfolgt. Aber
wirklich nicht. Nee. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen ein Vorbild für die, weil der so richtig coole Anzüge im Mann hat wie du.
Ja, ich habe den letzten Anzug gesehen. Ich muss sagen, stylisch war der top.
Boah, das richtig fancy.
Ja.
Also das hat mir so leid getan, dass die Pressekonferenz ausgefallen ist.
Mhm.
Damn, der hat gut ausgeschaut.
Ja. Also Anzüge sind auch noch auf meiner Liste, die brauche ich.
Ja.
Dann werde ich natürlich noch öfter als McGregor angesprochen, aber ja, da muss ich durch.
Wann hast du deinen ersten Anzug gekauft?
Voll spät.
Und du?
Ich hatte schon eigentlich sozusagen komplett Anzug ohne die Jacke halt.
Mhm.
Das hatte ich schon 2018, aber 2020 habe ich in Venedig.
In Venedig?
Ja. Bei Venedig kann man so gut shoppen gehen für solche Klamotten. Ich bin da in den Shop reingegangen, ich habe sich da überall Anzüge und das einfach alles um 70% runtergesetzt.
Wirklich?
80. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht die Kohle, um das um da so richtig shoppen zu gehen. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich will nochmal nach Venedig, einfach zum Shoppen.
Ja.
Und dann gehe ich nach Rom. Weil ich will unbedingt nach Rom, möchte ich mir unbedingt anschauen. Rom, und dann werde ich einen Tag vorher Venedig shoppen und dann ab.
Richtig arg. Okay, aber was hat es so auf sich mit Anzüge bei dir?
Zum einen, man kann nicht leugnen, dass sie nun mal wirklich schick aussehen.
Man
und zum anderen sind sie auch irgendwie so eine Art Statement. Vielleicht habe ich deswegen auch diesen Bart. Ich werde ab und zu gefragt, warum ich diesen Bart habe.
Ja.
Ich weiß, der ist einfach gekommen. So. Ich habe einfach gesagt, ich brauche irgendeinen Bart. Und ich habe nicht gesucht, was brauche ich, sondern ich habe einfach gesagt,
was habe ich?
Okay. Ich nehme den jetzt einfach so. Ich will den jetzt so haben. Und dann habe ich den so genommen. Und vielleicht ist es auch so eine Art Abgrenzung zur modernen Welt.
Mhm.
weil ich unsere Zeit verrückt finde. Manchmal reden Matthias und ich darüber, wie verrückt eigentlich diese Zeit ist.
Oh, das kann man gut vorstellen. Ihr zwar,
ja, ja,
völlig safe. Crazy Stories.
Safe.
Matthias ist auch sehr, ja.
Ja.
Damn. Aber für alle, die jetzt dann zuhören und sich überhaupt nicht vorstellen können, was du für ein Bart hast, kannst du es, ich kann es nicht beschreiben.
Man kennt bestimmt dieses Yes-Meme mit diesem blonden Typen,
ja, ja,
mit dem Schädel, der zur Seite schaut, und so sehe ich eigentlich aus.
Aber für alle, die jetzt keine Memes kennen.
Ja, dann geht ins Internet. Also dann habt ihr echt, weiß ich nicht, wenn ihr Podcast schaut und keine Memes kennt, dann, also wirklich, also
kann man,
schämt euch.
Kann man sagen, du hast dann, was ein 5-Tages-Bart, kann man so schwer sagen, und mit,
ja, also schon, Schnauzer. Schon noch ein bisschen länger, ja, also ein Vollbart kann man sagen,
ja,
wie man sich den vorstellt, der ein bisschen länger ist als so ein 5-Tage-Bart.
Ja.
Und dann halt diesen gekringelten Schnauzer.
Richtig schön gekringelt, so.
Ja.
Richtig cool.
Ich habe jetzt endlich neues Wachs. Und ich habe das, ja, ich habe es ja vorher nicht genutzt wegen den Masken, weil die alles kaputt machen. Das ist ja furchtbar gewesen.
Echt? Das, ja, habe ich mir gar nicht gedacht.
Ja, wenn du die Maske aufsetzt und dann hast du den Bart, dann hängt der halt komplett runter irgendwann. Und dann bleibt der in dieser Position wegen dieser scheiß Maske, weil die Feuchtigkeit, die sich daran ansammelt,
ja,
den Bart dann halt kaputt macht und ihn in diese Form drückt. Als hättest du ihn halt geglättet in diese Richtung.
Oh shit, das hast du noch nie gedacht.
Ja.
Das ist ein Problem. Ich habe schon gedacht, Make-up und Maske ist Katastrophe, aber.
Ja, Bert auch.
Ja.
Es trifft alle, die irgendwas mit ihrem Mund machen.
Okay. Aber es ist extrem schön geformt und alles. Also schaut echt top aus.
Danke.
Machst du das selbst oder gehst du da zum Barber?
Ich war jetzt das erste Mal in meinem Leben beim Barber.
Wirklich?
Am Wochenende.
Du hast es davor immer alles selbst gemacht?
Alles selber, ja.
Wow.
Und der hat auch hier nicht groß geändert. Der hat einfach nur den Bart hier, ja, den Vollbart gestutzt.
Ja.
Aber ich wollte seine professionelle Meinung haben, weil der oft runterrutscht.
Okay.
Und der halt oft auch ein bisschen größer ist auf der linken Seite. Und dann habe ich geguckt, irgendwas stimmt doch nicht. Ich gehe zum Barber und der wird mir den jetzt einfach symmetrisch schneiden. Und dann sagt er so, der ist symmetrisch, gar kein Problem. Ich sag, aber siehst du das Problem? Siehst du das? Das macht mich irre. Der ist größer auf der linken Seite.
Okay.
Also ja, ja. Und dann hat der hat auch 15 Minuten darum gewerkelt, bis der da irgendwie was hingekriegt hat. Und dann habe ich aber dieses Wachs von dem gekauft.
Ja.
Und jetzt bin ich voll zufrieden. Jetzt bin ich
echt?
Jetzt bin ich ready für Thailand.
Cool. Ja. Das heißt, du gibst nur Wachs rein?
Ja.
So wie wenn ich ein bisschen Haargel in meine Haare reingib.
Ja.
So. Okay. Sonst gar nichts. Also du kämpfst den jeden Tag wahrscheinlich, oder?
Nein, nein, nein. Also ich mache das zum Beispiel so nach dem Duschen, mache ich das mit Wasser kurz in Form, dann lasse ich das kurz trocknen und dann Wachs rein, fertig. Das ist super einfach eigentlich.
Okay. Mann, ich hab mir das viel spektakulärer vorgestellt.
Man kann das auch richtig kompliziert machen.
Ja.
Ich habe das sogar eine Zeit lang mit Glätten versucht. Und Glätten sieht zwar auch cool aus, aber das ist so ein Akt und macht die Haare kaputt und du verbrennst dich manchmal im Gesicht.
Ja, voll.
Wenn du Glätteisen für Haare nimmst. Eigentlich sollte man welche für Bärte nehmen.
Es gibt eben mini kleine Glätteisen. Das ist richtig cool.
Mhm.
Also sowas hast du da? Mhm.
Ich bin irgendwie so ein Typ, weiß nicht, ich habe so ein bisschen auch wieder so etwas altmodisch. Ich habe ein bisschen Probleme mit Technik. Ich nutze das nicht so gerne, solche Sachen. Ich will das irgendwie alles so selber machen.
Ja. Cool.
Ja.
Okay. Das ist witzig. Aber was hast du in deiner Wohnung so herumstehen? Du hast schon genug Technik, oder?
Ja, ja, ich habe schon einiges an Technik. Also ich bin auch nicht ein technikferner Mensch zum Beispiel. Ja. So ist das nicht. Aber eine Seite sieht sehr altmodisch aus. Ich habe ein riesiges Bücherregal.
Mhm.
Natürlich, da stehen, das muss man haben als Pseudo-Intellektueller. Ist ja ganz klar. Sonst wirkt man nicht schlau.
Ja,
ja, ich habe eine Einzimmerwohnung. Eine Wand ist voll mit Büchern.
Ja.
Bett. Und dann habe ich meinen Schreibtisch. Und da steht dann halt so ein Gaming-Rechner, kann man sagen. Also eigentlich etwas, was halt super modern aussieht.
Okay.
Ja.
Org. Du warst einmal in einer Goldschmiede.
Ja, nicht nur das. Ich habe sogar mal ein Praktikum als Goldschmied gemacht und ich habe zum Beispiel den Ring hier auch selber gemacht.
Wow, das sieht cool aus.
Danke.
Org. Ja. Wieso?
Ein Freund von mir, der hat eine Werkstatt und da habe ich weiß gar nicht mehr, wie lange Praktikum gemacht. 4, 5, 6 Wochen, irgendwie so.
Ja.
Ich habe einige Sachen hergestellt. Ich habe so eine Klangkugel aus Silber hergestellt, ich habe eine Fibel hergestellt, ich habe Ringe hergestellt, ich habe Kettenglieder zusammengelötet und so etwas.
Cool.
Super interessant.
Boah.
So einer ganz alten, richtig schicken Goldschmiede.
Die hat wirklich fancy ausgeschaut.
Ja, die ist richtig schick.
Ja.
Das ist auch eine relativ bekannte in Deutschland. Die haben auch, glaube ich, schon für den DFB-Pokal auch Sachen hergestellt.
Echt?
Und repariert.
Cool.
Also sie sind
gut
dabei, die Jungs.
Vor allem, du hast mit deinem Luca extrem gut reingepasst.
Ja, wir haben extra diesen, ich habe nämlich gemodelt für deren Kollektion, da ist dieser Ring her. Und in diesem Muster, da haben die Manschettenknöpfe, ein Amulett, einen Armreif und so etwas hergestellt.
Ja.
Und dann haben die mich gefragt, halt, was willst du als Bezahlung haben? Und habe ich gesagt, gib mir, was du als richtig empfindest.
Mhm.
Und nach einem Tag hat er dann gefragt, so, willst du den Ring haben? Ich so, ja, den Ring nehme ich. Den habe ich gern.
Voll cool, als Erinnerung.
Voll. Das war auch ein richtig cooles Shooting.
Ja. Machst du mehr Modelsachen?
Tatsächlich nicht so wie. Ich habe, wenn so ein Angebot kommt, dann nehme ich das gerne so mit. Mhm. Zum Beispiel hat hier Markus von Mixed Martial Anarchies hat mal nachgefragt, wir brauchen für eine Barfight-Szene. Brauchen wir. Ich dachte mir so, du hast einen Barfight gesagt, ich bin direkt dabei, wirklich. Ja. Wie cool ist das bitte?
Ja.
Das ist für einen Werbespot, den habe ich bisher noch nie gepostet, aber die Werbung ist schon raus.
Ja.
Das ist für so recycelbare Flaschen, irgendwas, keine Ahnung.
Okay.
Also wir waren auf jeden Fall den ganzen Tag in dieser Bar und dann gab es halt so eine Szene, wo der Haupteck, kann man sagen, dann mir am Ende so eine Flasche über den Kopf zieht.
Aber
nee, mehrere Flaschen.
Ich habe das schon mal gesehen, glaube ich.
Ja, diese Fake-Flaschen.
Ich bin Markus, ja.
Zwei Stück zieht er über den Kopf und beim dritten Mal nimmt er diese Plastikflasche halt. Das setzt halt diesen Gegenstand in die Szene. Und ich bin halt der Charakter, der dann halt die Flasche über den Kopf bekommt.
Wahnsinn.
Das hat super Spaß gemacht.
Okay.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich das kann.
Ja. Hat's weh getan? Gar nicht.
Wobei man sagen muss, wenn du 6, 7 Stück auf dem Kopf, du merkst das irgendwann schon.
Ja.
Ich wollte auch unbedingt selber mal eine schlagen und dann habe ich gefragt, dann meinten die so, nee, die sind voll teuer, das können wir nicht jetzt machen, einfach so.
Okay.
Ja, die Geier.
Aber Hauptsache, du kriegst 5, 6 drüber.
Ja, genau, ich darf das Opfer sein, aber ich darf nicht ein einziges Mal zurückschlagen.
Ja, voll.
Das ist schon traurig gewesen.
Eigentlich schon.
Aber das war cool. Also, wenn ich solche Angebote kriegen würde, ich würde das safe annehmen. Man hat mir auch mal gesagt, ich soll eigentlich mal so Fotos zu so einer Modelagentur schicken.
Ja.
Ich vergesse das immer.
Okay, ja, ja. Verstehe. Ja, wobei mit dem Bart wäre sicher cool.
Ja, vielleicht gibt es da so ein spezielles Feld, wo die solche Leute suchen.
Voll, ja. Ich fand da den Anspruch extrem cool, den du am Bild geschrieben hast. Auch zu sehen muss das Barthaar sitzen.
Ja.
Extrem cool. Wer schreibt so etwas? Na, echt lustig. Du, bevor ich dich in die Freiheit entlasse, willst du nur über irgendwas reden oder irgendwas, was da wichtig ist oder was du reinbringen willst?
Es gibt noch so viele Themen, du musst nur irgendwas anschneiden. Ich habe genug zu erzählen, aber weiß ich nicht. Ich bin nicht so, der jemand sagt, so wie, sag jetzt einfach mal direkt spontan oder kreativ, ja. So jetzt zauber dir einfach was aus dem Hut.
Ich liebe Filme. Ich wollte überhaupt schon mal fragen, was so deine Filme sind, die du am liebsten
anschaust. Ehrlich gesagt, gucke ich kaum Filme und so. Ich bin eigentlich durch damit, großenteils. Ich habe kein Netflix, kein Amazon Prime, gar nichts.
Wow, das ist hart.
Aber ich habe einige Filme gesehen. Ich bin einfach unzufrieden mit der Medienlandschaft im Ganzen. Musik, Film, Gaming, Serien, alles. Ich finde es unverschämt, was momentan alles passiert. So Herr der Ringe, das prominenteste Beispiel momentan.
Also die neue Serie meinst du, oder? Ja, okay, die habe ich noch nicht angeschaut. Ich muss warten, bis alle Teile heraus sind, weil ich bin so Binge-Watcher. Ich muss alles in anschauen. Ich kann nicht jede Woche warten auf eine Folge, das geht gar nicht.
Kann ich verstehen.
Ja.
Wobei es hat auch was. Die Folge hat mehr Wert dann.
Ja, was. Oder so House of Dragons. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich jeden Tag denke dran, ich will die Serie schauen, endlich. Aber ich will nicht warten dann auf die neue Folgen. Also ich muss aber warten,
bis alles raus ist. Es hat immer dieses alte Feeling, wenn man als Kind sich noch zusammengesetzt hat und noch geguckt hat, so welcher Film kommt als nächstes im Fernsehen. Und dann war das so, eigentlich war das ein Spektakel. Das werden Kinder heutzutage nicht mehr kennen.
Ja, voll. So das wie Avatar. Wir haben das immer geschaut. Jeden Tag. Also wann das immer war, ich weiß gar nicht mehr wann. Das haben wir immer geschaut am Abend, Avatar. Ich war voll traurig, wenn wir das einmal nicht geschafft haben, zu der Uhrzeit haben.
Die ständige Verfügbarkeit mindert den Wert schon des Erlebnisses, diese Sachen zu schauen. Das ist eigentlich nicht so gut.
Na, stimmt. Hast du Star Wars geschaut?
Ja, alles.
Weil ich finde es lustig. Ich habe nie Star Wars geschaut, aber ich weiß, dass es einen Eisplaneten namens Hoth gibt, wie der Nachname.
Ja, ja. Manch ein Star Wars-Nerd hat mich schon darauf angesprochen. So, wie cool ist sein Nachname? Der wird ja genauso geschrieben wie der Eisplanet.
Ja.
Ja. Das ist richtig.
Kannst du mit dem identifizieren, weil du hast gesagt, du magst Kälte?
Ja, Kälte ist meins.
Okay.
Bei Kälte funktioniert mein Gehirn und bei Wärme nicht.
Wirklich?
Ja, bin ich urantriebslos und ich kann nicht nachdenken so gut.
Ich mag Wärme. Ich mag Sommer nicht. Ich bin voll der Wintermensch. Also ich liebe es, wenn es schneit draußen und kalt ist.
Ja, ich kann mit allem. Herbst, Frühling, Winter, nur im Sommer nicht.
Frühling kann ich gar nicht. Sommer geht, Herbst ist fast eigentlich die beste Zeit und Winter so wenn es Schnee hat, richtig, richtig cool.
Aber im Herbst, im Frühling hast du den Vorteil, du hast noch Kälte, aber es kommt mehr Energie durch die Sonne und so. Du hast dann diesen geilen Kontrast zwischen, es ist schon hell draußen, aber es ist auch noch kühl. Das ist geil.
Ah, das mag ich gar nicht. Frühling hat so ein komisches Gefühl immer, ich weiß, das bock ich gar nicht. Ich will einfach nur entweder, keine Ahnung, tiefsten Winter oder super regnerische Tage. Einfach irgendwas, was so ein bisschen einhüllt, habe ich das Gefühl. Ich mag es auch nicht, wenn es so schön sonnig ist.
Ja, nee, das brauche ich auch
jetzt auch. Das ist schlimm, oder?
Nein.
Geht gar nicht. Mm-mm. Du, willst du nur irgendwie was Nettes sagen zu deinen Sponsoren, bevor wir unseren Nachmittag beenden?
Ja, sollen neue Sponsoren rankommen.
Ja, eben.
Deswegen. Sehr gern.
Mach mal Werbung für die.
Ich kann nicht Werbung per se so... Ich bin mit dem, was ich gesagt habe, Werbesäule, und wer das sympathisch fand, der kann sich melden, und ansonsten werbe ich nicht so für mich. Das kann ich nicht einfach so verstellen, und das ist dieses...
Achso, alles für das du Werbung machst, da stehst du voll dahinter?
Ja, schon.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht... Also ich würde nicht für Energy Drinks zum Beispiel so Werbung machen, weil ich trinke... Also ich weiß nicht, ich kann dir nichts abgewinnen.
Ja, ich trinke sowieso nicht.
Also das fühle ich gar nicht. Ist mir einfach zu süß, und es sei denn, du bringst jetzt einen auf den Markt, der halt echt nicht so süß schmeckt.
Ja.
Dann, ich kann Koffein schon ab und zu was abgewinnen, wenn ich wirklich leide. Dann nehme ich das schon jetzt zu mir, aber ich bin auch kein Kaffeetrinker oder so.
Ja.
Selten benutze ich Koffein, weil ich wirklich sehr sensibel darauf reagiere.
Okay.
Ja.
Ja, verstehe.
Ist immer noch eine Droge, ne?
Ja.
Ich merke das voll, dass das eine Droge ist. Manchmal kriege ich echt, wenn ich so einen starken Kaffee trinke, Herzrasen.
Ja,
mein Gehirn ist gar nicht stressresistent und so. Ich merke jetzt richtig, dass ich dann unruhig werde und auch gar keinen Bock habe, irgendwie unter Menschen zu sein. Das ist richtig anstrengend.
Letztens bei meiner Tante so einen richtig guten Kaffee getrunken. Den macht er aber extrem stark, aber in diese türkischen Kannen am Herd, weißt du, wo man drunter das reingibt und Wasser und bla bla bla. Oh, es war einfach so gut. Ich habe 4 Tassen getrunken, aber es war einfach so richtig Orga-Espresso, richtig, richtig stark. Und so viel Kaffee trinke ich jetzt aber da nicht. Also ich bin wirklich nach die 4 Kaffee, mir ist richtig schwindelig geworden einfach, weil das zu viel war.
Ja. Oh, das ist schon übel eigentlich, ne?
Das ist richtig schlimm.
Ja. Vergisst man eigentlich, was man sich da reinkloppt in den Körper?
Leider.
Ich glaube, wenn man gerade so in dem sportlichen Bereich unterwegs ist, bist du auch viel sensibler. Deswegen kann ich auch kaum Alkohol trinken.
Ich finde Alkohol so schlimm.
Ja. Dieses Gefühl, also mag ich den Effekt nicht mehr so sehr, muss ich ehrlich sagen. Es gibt mir jetzt nicht viel. Und dann den Hangover am nächsten Tag.
Krass.
Also, ich frage mich, wie konnte ich mit 17, 18 so viel trinken?
Ich frage es mir ja. Ich habe wirklich gesoffen. Das war wirklich schlimm.
Ja, man kommt ja auch voll aus dieser Kultur, ne?
Ja, voll.
Das ist völlig normal.
Ja, total.
Wie ist das zweite Wochenende Totalschaden?
Ja. Oder mittwochs, weil Schnittwoche ist.
Bergfest heißt das bei uns.
Ah, wirklich?
Ja.
Wow. Ja. Das ist ja unglaublich.
Da habe ich diesen einen Kollegen gehabt in meiner Ausbildung. Der hat sich so gefreut immer Bergfest. Der hatte richtig Alarm gemacht immer. Der hat sich übelst gefreut. Er sagt, Jungs, wieder Bergfest.
Das klingt wie bei uns daheim.
Ja, der war auch ländlich.
Ja, voll. Vielleicht kommst du deswegen.
Mm.
Na, und ich
in der Stadt benutzt sowas keiner.
Schnaps ist das so was Grausiges.
Ja, eigentlich jeder harte Alkohol ist echt grausig.
Ja, wobei Wein war schon ziemlich gut eigentlich.
Ja, aber es ist kein harter Alkohol.
Nee.
Das fällt raus. Oh,
du, danke, dass du da warst. Danke, dass ihr halt sehr viel über mich selbst lernen habt dürfen.
Das freut mich, und ich danke ebenfalls, dass ich diese Gelegenheit hatte, mal vor einem Mikrofon zu sprechen.
Machst du gut.
Dankeschön. Das kam jetzt auch noch nicht so oft vor.
Ja, vielleicht wieder mal bei mir.
Sehr gern.
Beim Podcast.
Neue Themen, ich bin dabei.
Sehr, sehr gerne. Mir fällt immer was ein.
Nächstes Mal ausführlicher über Filme und Serien.
Sehr, sehr gern. Ja, Mann.
Okay, jetzt aber wirklich Ende. Ich sehe schon.
Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Mir auch.
Ja. Danke fürs Kommen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, hoffe ich auch.
Und wann ist der nächste Kampf, damit wir ihn anschauen können?
Da gibt es schon...
Wir haben eigentlich gar nicht erwähnt, du hast Kickboxen gemacht, MMA, aber jetzt bist du im MMA noch voll drin.
Ja, der nächste Kampf soll MMA sein. Und es gibt auch schon Pläne.
Okay.
Die ich noch nicht verrate, aber es gibt schon welche.
Du wärst mir dann off-record.
Nach Thailand, wenn ich aus Thailand wiederkomme.
Ja.
Wird spannend.
5 Wochen Thailand jetzt.
5 Wochen Thailand, Trainingscamp.
Richtig geil.
Richtig Gas geben.
Ja.
Ich freue mich schon richtig.
Ich bin neidisch.
Ja, glaube ich. Danke. Cool.
Bis bald und danke.
Ja, danke, bis bald.
Das war Podcast Folge 79 mit Hermann Hoth, der jetzt bereits in Thailand für sein Trainingscamp ist und hoffentlich die Wärme dort genießt. Nächste Woche gibt es zur 80. Folge eine Überraschungsfolge. Die wird wohl nur auf Englisch sein. Wenn alles gut geht, wird es ein Gespräch mit einem UFC-Kämpfer, dessen Namen ihr zu 100% schon mal irgendwo gehört habt.
Als kleiner Hinweis, ein Getränk ist nach ihm benannt oder umgekehrt. Keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Ich wünsche euch einen guten Start in den Oktober. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.